Jetzt.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Wir Taucher Podcast, Folge 43.
Klang
sehr. Okay.
Kluck, kluck, kluck.
Brauchen wir ein Glas Flaschen
heute? Das machen wir jetzt noch. Wie üblich, mit dem Horst Jens,
mit dem Gregor,
mit Martin,
mit Johnny
und Florian.
Und erstmals mit Raschinkeksi.
Ja, sehr lecker.
Da wir
schon die erste Werbe
abgesondert haben.
Ja. Keine Original.
Wir müssen uns um die Störgeräusche selber kümmern, weil wir keinen Hausmeister mehr, der uns vertreibt.
Ja,
wer weiß. Kann ja sein. Ja, genau.
Wenn die Security
vorbeischauen. Apropos Hausmeister, machen wir die Hausmeister-Themen zuerst?
Ja, ich wollte nur noch sagen, Kalender, also sind ein paar interessante Sachen drin, schaut es euch an.
Alles klar. Ja, es hat sich ja einiges getan. Erstens hat uns der Johannes Klopf wieder nettes Feedback gegeben für die letzte Folge. Da hat er dir beispielsweise empfohlen, dass die Kahn-Universität jetzt auch eine iPad-App hat, wo man sich das anschauen kann.
Stimmt. Dankeschön.
Braucht man nur ein iPad?
Nein, du verbreiterst jetzt
ja, genau.
Für die iPad-Massen, die ja, PC richtig. Benutzen können.
Das ist gut, wenn sie so verbreitet wird, glaube ich, immer. Ja, und ja, uns auch, glaube ich, Input gegeben für die jetzige Folge zum Thema, was der Johnny uns erzählen
SMS,
wird,
oder?
Nämlich die Ärzte, das Ärztegeheimnis. Das ist ja noch eine eigene Änderung
der Strafprozessordnung.
Genau, da werden wir noch später noch drauf kommen. Ja, und zweites gutes Feedback, langes Feedback, hat uns einer der Andreas vom Verein Bitcoin in Austria geschickt in Form einer Mail. Der hat nämlich die kurze Verwirrung, die wir das letzte Mal hatten, weil wir uns gefragt haben, da war gerade das Thema, dass Android-Apps auf die SD-Karte zugreifen können. Wir haben uns gefragt, naja, ist das jetzt
ob man die Bitcoin stehlen kann?
Sicher? Und er hat gemeint, er kann uns beruhigen, die Bitcoins sind sicher. Keine der Bitcoins-Wallets auf Android, wie bei den Programmen zum Beispiel Bitcoin Wallet oder Bitcoin Spinner, speicherte privaten Keys auf der SD-Karte, sondern im internen App-Private Storage. Verschlüsselung der Wallets zum Schutz auch bei Diebstahl des Handys sind im Gespräch, allerdings derzeit noch bei keiner aktiv. Was man aber noch machen kann, und das ist eigentlich recht cool, ist die Private Keys von dem Handy auf den Rechner zu kopieren und im Fall eines Diebstahls oder Verlust kann man dann die Wallet am Rechner importieren und dann auf ein anderes Bitcoin-Konto überweisen. Ich habe jetzt gerade nämlich die Zeile verloren, aber man kann sozusagen, wenn einem das Handy gestohlen wird und die Wallet weg ist, kann man seine Bitcoins auf eine andere Adresse überweisen und so stiehlt man dem Dieb nochmal
die Bitcoins. Okay, muss aber schnell genug sein, bevor es andere rausgibt.
Gut, aber bei Bitcoins schafft man es vielleicht.
Ja.
Du, ganz allgemein, wie ist denn das bei Android? Gibt es da kein verschlüsseltes Dateisystem sozusagen? Weil bei Symbian gibt es das schon Ewigkeiten. Also mit kurzer Unterbrechung, mit eigener Hardware im Handy, dass halt alles verschlüsselt sein kann. Aber der Haken, es gibt so die Verschlüsselung, aber ich habe noch nirgendwo vernünftige Informationen zu irgendwelchen Details gefunden. Also es ist halb vernünftig und die andere Hälfte ist wahrscheinlich Security by Obscurity, denke ich mal.
Nee.
Aber wenn man die Verschlüsselung aktiviert, dann werkt das Handy halt ziemlich lange, je nach Speichergröße.
Und
dann sagst du, wie viel verschlüsselt. Und man kann auch, wenn man zum Beispiel eine Speicherkarte verschlüsselt, kannst du den Schlüssel exportieren. Also wenn sich einer auskennt, sieht er vielleicht am Schlüssel, was da ungefähr los ist.
Mhm. Nein, ist mir nicht bekannt, ob es das für
Android bei Nokia ist halt so, die haben das eine Zeit lang ausgesetzt, weil halt eine spezielle Hardware im Handy sein muss. So haben sie es mir zumindest erklärt, weil ich mich beschwert habe. Und die haben es dann halt erst später wieder eingebaut.
Ja.
Aber auch noch für sich scheint, das kann so ein großes Thema zu sein.
Bei Android gibt es gerade Überlegungen, dass das mehr firmentauglicher wird, Geräte, aber momentan sind wir bei keinem der
Es war eine Zeit lang so, dass Microsoft Exchange Administratoren sozusagen Einstellungen können,
genau.
Dass du nur dann deine Firmen-E-Mails lesen darfst, wenn am Handy alles verschlüsselt ist.
Genau, das ist halt das ist bestrebt.
Ist das noch so?
Die Versionen, also momentan Android unterstützt es, also vielleicht sollte bei der neuen Version, weiß ich jetzt nicht genau, weil Server noch nicht wirklich dort mehr alles gegen Edge mitverfolgt habe, aber aktuell, glaube ich, gibt es kein Gerät, wo es wirklich verschlüsselt ist. Und dieser App-Storage-Speicher, wo diese Wallets liegen, sind halt dann pro App, aber nur halt mit herkömmlichen also Linux-Dateirechten halt so versehen, dass man die jeweilige App.
Ja, das wäre wahrscheinlich. Ah, das geht über die Dateirechte, das heißt,
eine Root-App könnte die Wallets stehlen.
Ja,
Wahnsinn. Müsste ja jemand Root haben,
dann geht
es weiter. Also, Es ist in der Praxis wahrscheinlich sicher genug, aber sofern du nicht deine Millionen
in Bitcoins herum. Also im Notfall, meinte ja der Andreas, kann man es nicht
zurückstellen.
Genau. Und er schließt sein Feedback mit Danke für euren Podcast und immer weiter so. Na, freuen wir uns doch.
Danke für das
Feedback. Ja, wir sind gut aufgestellt. Schöne Grüße an den Verein Bitcoin Austria.
Sonst hast du noch Hausmeister-Themen?
Ja, ich überlege gerade. Nein.
Hauptsache ankündigen.
Genau.
Spannend auch mal. Okay.
Richtig, so
ergänzt. Gehen wir mal hin durch.
Bitte schön, Florian.
Fangen wir an mit Google Play. Wer wollte dazu jetzt noch was sagen?
Ich habe es aufgebracht,
ja,
weil ich nicht weiß, was es ist. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist jetzt ganz wichtig und so und wird sehr gepusht. Aber ich habe nicht kapiert, ob das in Europa überhaupt benutzbar ist. Und vielleicht weiß jemand von euch was darüber.
Also ich kann nur mal anbeginnen. Google Play, also ich weiß jetzt noch nicht genau, was es ist. Auf jeden Fall, ich habe schon erste Auswirkungen gespürt. Ja. Auf meinem Endgerät, mit dem Samsung Galaxy, ist jetzt auf einmal der Google Market nicht mehr drauf, sondern Google Play.
Oh, ja, okay.
Das hat sich für mich als Endbenutzer so geäußert, dass plötzlich der Market nicht mehr Market heißt, sondern Play Store, ja, und auch optisch anders aussieht
ein bisschen. Ja, so ein ganz komisches Dreiecksymbol mit einer Einkaufstasche. Das ist
aber, aber es sollten noch mehr Sachen dann drin sein, oder? Soll
uns ja
kaufen.
Ah, das Sachen kommt mir bekannt vor, das klingt wie Ovi.
Die große. Ja, aber das ist auch Ovi Music im Ovi
Store. Ganz genau.
Also die große Bewegung ist wahrscheinlich genau in diese Richtung oder vielleicht
also von mehr. Ja, naja, also mehr. Sie wollen halt, bis jetzt war das ja reine App-Verkaufe irgendwie und Google drängt ja einen Markt mit Google Music und Google E-Books und was weiß ich. Und sie wollen jetzt den Content auch mehr in den Fokus rücken. Was mir jetzt bei meiner Version, also ich hab nicht das Update bekommen, ich habe es mir händisch, weil ich muss ja jeden neuen Blödsinn ausprobieren, habe ich mir das gleich händisch drauf geklopft. Und es ist ein bisschen schneller, das kann auch rein psychologisch sein, aber so von der Aufteilung oder Trennung habe ich noch nichts gemerkt, weil du kannst zwar Kategorien auswählen und da gibt es zum Beispiel die Kategorie Bücher und Medien oder so in der Richtung, aber wenn ich das antippe, dann habe ich dort auch die ganzen E-Book-Reader-Applikationen drinnen.
Also wenn das irgendwer mit Buch getaggt hat wahrscheinlich.
Ja, also ich finde, da ist noch keine klare Struktur.
Aber kann aber du auch schon Bücher kaufen über das Google Play?
Das wäre eine gute Frage. Es könnte sein, dass sich das jetzt unter den E-Book-Readern sich da schon wirkliche E-Books verstecken oder so. Allerdings, das ist jetzt auch noch better und sie haben es auch noch nicht groß ausgerollt. Anscheinend da bei Johnny doch, aber und ich glaube, das
so
kommt.
Ein zufällig ausgewählter Test-User, wo Google so sagt, so einer in Österreich probiert das jetzt aus
und dann wenn die Beschwerde kommt,
genau, dann sagen wir das mal.
Das ist aber eigentlich lustig, weil du hast ja das Samsung-Handy und du hast eigentlich das. Also am Samsung-Handy ist es früher gekommen als am Google-Handy.
Ja. Das ist unabhängig von, weil nämlich der Market hat ja schon immer die Möglichkeit, die eigene Applikation, ohne dass du sie also aufforderst, bei der anderen Applikation musst du bestätigen, möchte updaten. Der Market selbst, also die Market-App an sich, die ist immer von selbst, also die hat so eine Update-Funktion eingebaut.
Aber vielleicht ist nicht ein Update einfach zuvor gekommen.
Ich glaube einfach, dass die, also
für mich passiert, ja,
äußert sich das jetzt, wenn wir das anschauen, nicht sehr viel anders als vorher. Und ich glaube, die wollen momentan einfach nur die Marke stärken und das mal schon bekannt machen. Und dann kennt man Google Play schon und das benutze ich jeden Tag auf meinem Tablet, auf meinem Handy und dann übermorgen kann ich dann auch Musik kaufen, wenn es rechtlich mal soweit ist. Und
klingt logisch.
Also im Nokia
in die Google Glaskugel.
Im Nokia Store gibt es dann so absurde Sachen wie Hintergrundbilder, die, keine Ahnung, 3 Euro kosten oder so. Und auf der anderen Seite gibt es Apps, die 90 Cent kosten und da wundert man sich dann halt immer. Irgendwann einmal kommt das dann halt immer in der Suche zwischen rein.
Nicht funktionierenden Markt.
Ja, genau. Ich glaube, das ist einfach, das ist halt die Zielgruppe, die früher bei diesen komischen Mehrwert-SMS-Dingern sich Klingeltöne, Real Ringtones und Hintergrundbilder bestellt hat, kann sich da jetzt halt um 3 Euro überteuerte Hintergrundbilder kaufen.
Ja, aber da steht es größer dabei, dass es so teuer ist. Mit Klingeltönen war es immer schön versteckt.
Ja, ich weiß auch nicht,
das wird wahrscheinlich die Generation nicht mehr machen.
Ja.
Bei Wallpapers hatte ich mal ein relativ fieses Erlebnis, weil die sind ja verschrien als dreckige Hardware, aber ich wollte diese bewegten Hintergrundbilder mal ausprobieren. Da gab es ein hübsches mit einem asiatischen Häuschen drauf und so, habe ich mir drauf installiert. Und dann, weiß ich nicht, nach 1-2 Monaten hat es dann begonnen, dass ich in der Notification Area so Werbungshinweise bekommen habe. Aber beim Draufklicken nicht herausfinden konnte, welche App die jetzt eigentlich geschickt hat. Und das hat mich geärgert. Und irgendwann bin ich aber drauf gekommen, weil da ist kurz aufgeblinzt irgendwie, ist das Wallpaper-App aufgegangen. Und okay, du fliegst. Ja, und das war's. Aber unangenehm. Hoffentlich wird das nicht mehr.
laut den Richtlinien im Store darf das sein.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, aber bei Google, Google wird ja gerade nur auf Beschwerde aktiv.
Du kannst, genau, du kannst es melden, aber es ist schon ein gutes Gefühl, nämlich selbst als User, wenn ich von mir, also ich von mir selbst denke, dass ich mich doch sehr gut auskenne, und ich habe auch das Gefühl manchmal, dass ich nicht ganz sicher weiß, ob ich nicht auch schon immer da ungute Sachen auf den Markt getroffen habe. Mhm. Ja.
Ja.
Aber ich lese die Freiheit, dass ich zum Beispiel selber Entwicklerversionen als möglich in den Markt stellen kann, nicht so wie bei iOS oder Apple.
Bei allen anderen eigentlich,
ja. So strengen Prüfungen.
Überall, ja.
Das ist ein zweischneidiges Schwert halt.
Ja. Endlich will ich das. Man kann es ja auch hardcore gehen. Ich habe mit einem Freund jetzt CyanogenMod auf seinem Handy aufgesetzt, und da muss man sich ja die Google-Apps noch extra installieren. Da habe ich gesagt, nicht, das mache ich jetzt mal nicht. Genau. Als Mail wird er Open Source das K9 verwenden, was eh so ein Standard ist, als Market den F-Druid, und wenn man will, geht es schon.
Also ein ganz offenes System, wo alles, was du drauf hast, sogar wenn du es ganz streng nimmst, kannst du wirklich das von jedem, von der Software, vom ganzen Framework bis zu jeder App, die volle Kontrolle mit Source Code hast. Hm. Mit F-Druid zum Beispiel.
Ja.
Hm. Ja, das ist das nächste Projekt.
Gut, ja, haben wir das auch gesagt.
Ja, unsere lange Themenliste lässt prognostizieren, dass wir heute ein 17-stündiges Gespräch führen werden. Aber wir,
das ist so die Fuß.
Also, ja, da müssen wir einmal unterbrechen und Bier nachbunkern. Dann.
Also, liebe Hörer, macht euch das gefasst.
Gut, dann gehen wir weiter.
Der Johannes.
Johnny. Politik, Änderung der Strafprozessordnung in Österreich. Ha.
Berufsgeheimnis und Schweigepflicht. Bitte, Johnny.
Das war das Thema, wo wir das Feedback noch bekommen haben. Und zwar vor ein paar Tagen oder einer Woche circa war die Meldung in den Medien, dass eine Änderung der Strafprozessordnung in Österreich geplant ist. Mhm. Und da war so ein großer Aufschrei, das war auch so groß in den Medien, dass da nach der parlamentarischen Prüfung noch ein Passus verändert wurde, wo es genau darum ging, dass das Berufsgeheimnis oder den Schutz von Unterlagen von Geheimnisträgern irgendwie aufzuweichen. Weil ich glaube, bisher war es so, wenn bei einer Hausdurchsuchung Sachen beschlagnahmt wurden und das war ein Geheimnisträger, also Anwalt oder Ärzte, Journalisten, Kloster, auch Geistliche, ja, dann konnte man Einspruch erheben, dann wurde das Material trotzdem mitgenommen, aber vorher in deinen Augen noch versiegelt, dass keiner rein kann.
Okay.
Und dann von einem Richter alleine gesichtet, also unter Vertraulichkeit, und der hat dann entschieden, ist es für das Verfahren also notwendig.
Das heißt, der Richter trotzdem reinschauen
dürfen? Ein einzelner Richter, soweit ich weiß. Also ich bin kein Jurist, muss ich dazu sagen. Ich habe das jetzt nur aus diesen Medienberichten.
Ist es so kapiert, dass es dann gar nicht vor Gericht verwendet werden durfte?
Wenn es für das Verfahren relevant ist, durfte es schon verwendet werden.
Vielleicht war das nicht das, was sich die Effekte jetzt gewünscht hat.
Vielleicht gibt es ja noch weitere Ausnahmen, dass gewisse Dinge niemals verwendet werden dürfen. Das kann ich aber ehrlich nicht beantworten. Da müsste man einen rechtlich bewanderten Experten dabei haben.
Wir brauchen einen Anwalt.
Die Änderung wäre halt so gewesen, dass dieses Einspruchsrecht schon gefallen wäre. Das heißt, wenn der es, ich weiß jetzt nicht genau wie sehr, aber zumindest hätte es dann eine Möglichkeit gegeben, dass du zwar einsprechen darfst, aber sie dürfen es trotzdem mitnehmen und müssen es nicht versiegeln und dann
dürfen die Polizei irgendwie raus.
Jeder Staatsanwalt. Nein, die Polizei nicht, aber die Staatsanwälte dürfen es, glaube ich, anschauen, oder?
Ja, und
genau,
die Sekretärin.
Und die Sekretärin vom Staatsanwalt, genau. Und
die Webcam. Genau, so war sie vor der Staatsanwaltschaft geschützt und es war halt nur ein Richter, der Vertrauensschutz hat.
Aber wir haben eine gute Staatsanwaltschaft,
die Staatsanwaltschaft in Österreich
weisungsgebunden ist. Das heißt, es ist also direkt
das kommt nach Politik auf die Amtsgeheimnisse endlich, ne?
Also auf die Beichtgeheimnisse und privaten Geheimnisse, Krankenmärkten, alles. Ja, und wie ist das jetzt weitergegangen? Die Effekte, glaube ich, hat sich ja nicht ganz durchgesetzt, laut
Abendschneider. Ministerin. Mhm. Da war gestern, und haben auch den Hinweis von unseren Hörern bekommen, dann gab es quasi einen
Rückzieher. Johannes zu Johnny.
Das war alles, genau. Dass das es nicht beabsichtigt war, weil es wurde ja unterstellt, dass das quasi gezielt nachgedacht
wurde. Nein, nicht absichtlich.
Kann man nur in den Beitrag passieren.
Das sieht man, auf welchem Niveau sich Österreich bewegt, parlamentarisch.
Na, jedenfalls ist das zurückgezogen worden und es bleibt jetzt zwar, es wird doch verändert, der Passus, aber man kann in Zukunft dann wählen. Also dem Betroffenen steht es frei, dass ob er jetzt quasi dem schnelleren Verfahren zustimmt, dem offeneren. Und da ist wirklich gestanden am Neuartikel, der laut Justizministerin Karl hat das den Vorteil, er bekommt seine Unterlagen schneller zurück. Also, ich weiß nicht, wie es denn ist.
Hat er kein Backup in der Cloud?
aber man kann weiterhin auch das auf das alte Verfahren, also sich berufen, und dann wird es so gemacht wie bisher, auf diesen richterlichen Schutz.
Ich habe um 17 Uhr Radio gehört im Stadion, da war ja die Ministerin Kahl, da haben sie sie interviewt, ja, war das jetzt eine große Niederlage für sie, dass sie sich da nicht durchgesetzt haben, und sie hat dann so ganz bantig gesagt, na, aber überhaupt nicht, diese Interessensverbände, die hätten schon vorher, also die hätten das mit mir kommunizieren können, das muss man nicht so offiziell sagen, hätten ja sagen können, dass die nicht alles ganz bantig da, was man ja da jetzt reinpfuscht hat, man hätte ja auf gut österreichisch Griechen kommen und dann sagen, bitte, bitte, können wir da
Österreichisch
lebt.
Darf ich nur kurz zu zitieren, weil nämlich da auf diese, ich glaube, da geht es eher um den Präsidenten der österreichischen Rechtsanwaltskammer, der Präsident Rupert Wolf, der hat mir gesagt, dass da künftig wäre es dann ein leichtes, die Verschwiegenheit auszuheben, indem man den Betroffenen einfach in die Position eines Beschuldigten versetzt. Und da so abschließend, das ist nicht Ungarn, das ist Aserbaidschan. Ja? Also von den Ausmaßen her, wie starker Eingriff das gewesen wäre. Und
ja, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient.
Also wenn es wirklich ein Versehen war, dann ist es ein arges Versehen auch, muss man auch sagen.
Was mich bei den Versehen wundert, es geht nie in die andere Richtung. Es gibt nie versehentlich zu viel Bürgerrechte oder zu viel Datenschutz, also wenn es jetzt um uns geht, oder zu viel Freiheit im Internet. Das geht immer nur in die andere Richtung.
Könnt ihr kurz auch anbringen, eine Hörempfehlung führen. Ich habe begonnen, jetzt den neuen Podcast von Professor Peter Burgerthofer zu hören.
Ja.
Und die Folge 3, da spricht er mit einem Verfassungsjuristen.
Okay.
Konrad Lachmeier.
Ja, genau. Der hat so einen langen Namen, der Podcast. Was ist das? Spannungsfelder der Informatik?
Peter Burgerthofer spricht mit, heißt er.
Ah, das ist schon ein das Projekt. Okay, das ist nicht
mehr. Das ist die Lehrveranstaltung, die du machst.
Und genau, er macht es eigentlich als Begleitung, also Begleitunterlage zu einer Lehrveranstaltung. Also ich
deswegen. Das kann sein, dass ich das durchgemixt habe.
Dass ich das mit diesen Einladungen der Gäste nicht immer so ausging, weil das als Podcast gemacht und auf jeden Fall dieser Podcast 3, es sind alle interessant, aber dieser Podcast 3 ist interessant, also besonders auch für mich als Techniker, weil der versucht, ein bisschen Einblick zu geben, auch so verständlichen Einblick, so warum braucht man überhaupt einen Rechtsstaat, was sind die Prinzipien eines Rechtsstaates und wie schaut es wirklich aus in Österreich? Und weil also, ich so mit einem Wort zusammenfasse, irgendwie, es geht glaube ich darauf hinaus, dass Menschen sind fehlerbehaftet, Macht hat negativen Einfluss, du musst jemandem Macht geben, aber Macht korrumpiert oder hat sonst, also es ist immer die Gefahr von Missbrauch gegeben und das ist nicht eine, wir haben eine perfekte Staatsanwaltschaft, ein perfektes, es wird nie perfekt sein, Menschen sind nicht perfekt und aus dem Grund gibt es so also Dinge wie Gewaltenteilung, weil man könnte alles vereinen in einer Person, wäre viel effizienter und kostengünstiger, aber das würde nicht funktionieren und ein guter Rechtsstaat muss sich das Vertrauen erarbeiten durch Transparenz und das geht momentan so, dass die Transparenz auf Seiten des Staates immer weniger wird. Und der hat das ja gut erklärt, was da für Maßnahmen gesetzt wurden in den letzten Jahren und welche Richtung es geht. Und die Transparenz des Bürgers aber viel größer wird, also Privatsphäre und so weiter. Und der hat uns gesagt, man kann sich also als Hausmittel überlegen, dass bei Maßnahmen, die man in einen Rechtsstaat setzt, wenn es in einer Diktatur auch gut funktionieren würde oder besonders gut hineinpassen würde, dann ist es wahrscheinlich nicht sehr gut in einem Rechtsstaat. Und das sind aber viele Maßnahmen, die aktuell gesetzt werden, die aber so ausschauen, als wären sie für eine Diktatur erfunden worden. Und also,
ja, spannend.
Aber ich empfehle einfach selber reinzuhören, das ist wirklich sehr
super. Gleich unser erster Podcast.
Verlinkst du auch noch einmal dann, falls
du schon aber das müssen wir aufschreiben, weil wir schon gesagt haben, wir sagen immer, wir verlinken und dann verlinken wir nicht.
Ich schreibe dann auch gleich. Okay, Florian.
Ah, okay. So, Martin. Du hast das Thema für euch wahrscheinlich ein alter Hut, ja, Wine 1.4 und die Foto-Apps.
Genau, also ich habe jetzt zwei Foto-Apps, die ich regelmäßig verwendet habe auf Windows. Das ist eben das eine Picasa von Google und das andere ist von Sigma, das Programm Photo Pro. Das ist jetzt für die meisten Leute wahrscheinlich uninteressant, weil das ist nur für die eine Kamera, die ich halt habe. Und die gibt es halt nur für Mac und Windows.
Aber
und die funktionieren.
Picasa kriegst du für Linux?
Nein, nicht mehr offiziell. Hier, das ist mir total lustig.
Das war aber auch ein Wein früher.
Eben, das war früher auch Wein. Und deshalb ist mir eingefallen, Picasa hat eh mit Wein schon immer funktioniert. Und dann Surfer auf
Wien. Also Picasa für Linux gibt es jetzt nicht mehr?
Das gab es ja nie, das war immer nur über Wein.
Google hat irgendeine Version gemacht, wo schon über Wein dann die Windows-Version gestartet
hat. Ja, genau. Da war schon, ich habe in Wirklichkeit eine Wein-Version.
Ja, ganz genau.
Okay.
Und das Lustige ist, wenn du jetzt auf picasa.google.com surfst, mit dem Browser halt die Linux-Kennung schickst, dann steht dieses Programm ist für Ihr Betriebssystem leider nicht verfügbar. Und dann musst du halt auf PC-Welt oder sonst die dubiose Download-Seiten gehen oder halt die Browserkennung ändern. Und dort kann man sich dann rote Windows-Version runterladen. Und das ist also für alle, die es nicht kennen, das, dann hat man halt die Excel-Datei, mit der man bei Linux normalerweise nichts anfängt. Da macht man halt einfach Rechtsklick drauf und sagt mit Wine installieren und dann läuft das ganz gleich ab wie mit Windows.
Also man dreht sich auch mit Doppelklick, wenn es
das Standardprogramm Wine ist. Bei mir halt nicht.
Ja, wenn du sagst, Wine soll Standardprogramm sein, Doppelklick öffnet das mit Wine.
Funktioniert gut. Und du hast jetzt dieses Picasa reibungslos verwenden können unter Linux.
Und er hat da eine Fehlermeldung beim Installieren gemacht, aber die hat keine Auswirkungen auf Windows.
Ja. Fubuntu.
Auf meinem Fubuntu-Network, ganz genau.
Ja, Wine ist generell eine Empfehlung, oder? Dieses Windows ist Mobile, ja. Das ist kein Emulator, sondern was?
Nein, das nimmt eigentlich nur die baut ein paar APIs auch genau, nach ja. Und macht die Aufrufe ungelinkt. Aber ja. Im Grunde, es emuliert nichts.
Ja,
genau. Das heißt ja, Wine ist not an Emulator.
Genau, richtig. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass das alles total performant ist. Das Einzige, die Programme, die unter Windows schon extrem lahm sind, was ich damit jetzt einen Namen nennen sollte, Nokia Suite zum Beispiel, die ist unter Wine komplett unbenutzbar.
Ja, das ist auch aber, es gibt viele Windows-Anwendungen, die unter Wine schneller laufen als
cool.
Unter Windows. Weil die API, die dahinter steckt, die Wine implementiert hat, sauberer ist als die Original.
Okay, cool. Aber das, also ich glaube, bei der Nokia Suite ist das Problem, dass da irgendein, was weiß ich, .NET oder sowas benutzt wird. Vielleicht ist das.
Ja, bei .NET, wenn du Glück hast, kannst du es in Mono laufen
lassen. Ja, das nicht. Aber naja, braucht man ihnen, denke ich.
Ja, also zu Wine kann man noch sagen, wenn man an dem Ausführen irgendeiner Excel scheitert, dann kann man sich die neueste Version holen, das zahlt sich immer aus von einem Drittrepository. Das hat mir oft geholfen. Und dann gibt es noch das Wine Tricks.
Kennst du das? Was da gut ist, falls ihr es nicht kennt, Play on Linux.
Ja, genau.
Das verwendet Wine-Tricks und da kann man auch mehrere Wine-Versionen parallel installieren für bestimmte Anwendungen, die dann abgeschottet für sich in einem eigenen Präfix laufen. Mhm. Da hat man auch das Problem nicht, wenn eine neue Version rauskommt, kann es sein, dass manche Apps, die vorher gut funktioniert haben, nicht mehr gehen.
Ja.
Und dafür andere besser. Und deswegen kann man eine gut getestete Version einfach nehmen dafür. Mhm. Und es gibt auch schon fertige Installer für viele Spiele und Anwendungen.
Play on Linux.
Genau.
Okay.
Über das bin ich lustigerweise nämlich auf die Idee wieder gekommen, weil ich einen Blogpost eben gelesen habe auf dem Fubuntu-Blog über Spielen mit Fubuntu und da war von Wine und Play und Linux die Rede und da habe ich gedacht, passt, das muss ich nicht mal ausprobieren.
Ja, man kommt da stark erstaunlich
rein. Also wenn einer glaubt, er kann Linux nicht verwenden, weil er irgendeine Windows-App hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es trotzdem funktioniert.
Ja, mit 1.4 haben wir jetzt auch Office 2010 ziemlich gut unterstützt.
Echt?
Ja. Haben es gemeint, das war eine der Ziele vom 1.4.
Ist das jetzt ganz neu, oder?
Was?
Das 1.4, oder?
Ja, das ist gerade erst rausgekommen.
Hat es ja nicht eine Firma gegeben, die damit Kohle gemacht hat?
Ich habe schon dort Kidega oder wie ist das? Wine Dings, da gab es ja Wine X gab es.
Okay.
Die haben das, aber die Lizenz irgendwie am Anfang nicht so sicher war, haben sie das irgendwie geforkt und einfach closed gemacht und weiterentwickelt. Es hat anscheinend doch nicht so funktioniert, weil es in vielen Sachen ist Wine inzwischen schon wieder besser.
Okay, nicht, also mittlerweile kann man einfach auf Wine mal vertrauen.
Ja, und mit Play on Linux ist es auch genauso einfach zum Installieren von Spielen.
Mhm. Ich habe noch, bei Gnome habe ich noch eine Applikation, die hat sich genannt Wine Doors. Das war auch ganz cool. So eine Art Paketmanagement.
Das habe ich auch von ewigen Zeiten mal gehört.
Ja, das holt sich nämlich dann auch schon die Pakete automatisch. Da kannst du, es gibt ja so Sachen wie zum Beispiel diese MSR, die Microsoft Fonts und solche Sachen.
Ach so, oder Gecko M.
Genau, und der holt sich das auch automatisch aus.
Ja, das macht Probleme.
Okay.
Ich glaube, das Wine Doors, das war glaube ich der entweder Vorgänger oder ich bin mir nicht sicher, ob es das noch gibt. Das habe ich auch ewig nicht mehr gehört.
In diesem Zusammenhang noch kann ich empfehlen PlayDeb, das ist für Debian-basierte Systeme, eine Webseite und die kümmert sich darum, dass bekannte Open-Source-Spiele, von denen man normalerweise nur, die man selber kompilieren muss, schon fertige Debian-Pakete baut, relativ aktuelle. Super. Und zwar aktueller als die offizielle. Ja.
Gibt es noch viel besser.
Also sie haben halt schöne Web-Oberfläche und so einen Knopf Install und der macht das. Also wirklich mit möglichst wenig Aufwand.
Die sind aktuell.
Sind sehr, sehr aktuell. Ja.
Gut.
Mhm.
Hat man das auch.
Meister der Überleitungen. Sind wir.
Vielleicht erzählen darf, Florian benutzt den Vim, um die Themen.
Ja, was sonst?
Ja. Ja, oder gibt es einen Linux, einen geheimen?
Was?
Oder Nano? Ja.
Nein. Gut. kann nur mit.
Dann mischen wir mal weiter. Horst.
Ja.
Reportage. Interview auf der Best.
Okay, ich war auf der Best Bildungsmesse und habe dort HTL-Schüler gesehen, die ein ganz schönes Android-Spiel gemacht haben. Ich weiß den Namen jetzt prompt nicht mehr, weil ich ihn vorher gerade wieder gehört habe. Ich glaube, es war Bounce the Ball oder so. Auf jeden Fall war es eine Umsetzung von diesem bekannten Brettspiel, wo man sein Brett schief hält mit einem Irrgarten drauf.
Und so, die Leute, das ist ein absoluter Klassiker.
Ja, und sie haben das aber wirklich HTL-mäßig gemacht. Das hat man als ehemaliger HTL-Schüler
noch besser. Ich komme von der HTL, ich kenne das nur so.
Jeder, der in einer HTL war, weiß, dass man da einen Großteil seiner Zeit gezwungen wird, so gerade Striche zu zeichnen mit diversen Farbstiften.
Mhm. Oh je. Farbe hatten wir nicht, aber gerade Striche. Ja.
Gerade Striche auf einem karierten Papier. Und Herr Bein hat die Levels auf einem karierten Papier gezeichnet, mit bunten Stiften, das Ganze eingescannt und dann elektronisch nachbearbeitet. Also man hat sein Android-Tablet und tut das halt so schwenken und dann läuft eine Kugel, also so ein Sprite, läuft dann herum in seinem von einem HTLer auf Millimeterpapier gezeichneten Level. Gibt es im Android Market. Ich habe ein 3-Minuten-Interview, das bringen wir am Anschluss an diesen Podcast. Wir stürzen uns hinten dran.
Ich habe einen eigenen Charme vom
User. Ja, das ist einfach so HTL-mäßig.
Das hat das Papier.
Ja, und das Entietic Moves hat ja auch so eine Papier-Ästhetik.
Genau,
ja. Sie hat das ja auch darauf gesetzt. Finde ich auch sehr hübsch.
Cool. So, geht's weiter mit Android. Gregor, praktisch und gratis, die Android-App AirDroid.
Ja, das habe ich mal so als kurz Zwischeneinwurf. Allzu lang müssen wir nicht drüber reden. Ich habe mit Johnny einmal hin und her gemailt deswegen. Das ist was Praktisches. Also AirDroid installiert man sich vom Market und da startet auf deinem Handy einen Webserver. Und dieser hackt sich ins WLAN ein und das zeigt dir die IP-Adresse an, die dieser Webserver auf dieser Webserver läuft und ein vierstelliges, fünfstelliges Passwort. Was du jetzt machen kannst an deinem Desktop-Rechner, du kannst dich mit deinem Handy verbinden und es geht im Browser eine Verbindung zu deinem Handy auf und es bietet eine grafische Oberfläche, um dein Handy remote zu bedienen. Und da kannst du allermögliches Zeug machen. Ich meine, sie haben es visuell echt hübsch gemacht.
Wirklich wunderschön.
Wahnsinn. Also ich sitze jetzt mit Desktop und Handy und bediene vom Desktop aus mein Handy.
Über WLAN. Also du kannst SMS schreiben, du kannst deine Files runter und raufladen in deinen
Ordner. Ach, cool, ich brauche kein Kabel mehr.
Und sie haben es visuell gelöst wie einen Desktop. Du hast unten ein Dock, du hast irgendwie eine Arbeitsfläche, du hast die Icons und so. Also da muss man echt doch sagen, die Umsetzung ist.
Kann ich damit mein Handy läuten lassen, wenn
das
ich irgendwie verschlampt habe?
Nicht, glaube ich, oder?
Ja, aber du müsstest
zuerst die App starten. Du könntest dich selbst schreiben.
Ja, also, genau. Aber du müsstest ja dann auch zuerst schon gestartet haben, bevor du es verhaust.
Also okay, das heißt stimmt. So. Genau, musst du die App vorerst starten. Also wie gesagt, die Benutzung ist wirklich so einfach, weil man einfach auf deinem Desktop-PC machst du nur den Browser auf und gibst die Uhr her.
Also ich mache das mittlerweile lieber als anstecken mit dem Mini-USB.
Ja, du hast da also wunderschön mit so HTML5-Elementen, Drag and Drop, hast du dann, du kannst zum Beispiel Zwischenablage mit sich oft, wenn ich lange Texte irgendwo hängen will, dass ich einfach die Zwischenablage kopierst rein und hast es auf einmal am Handy in der Zwischenablage. Oder ich habe dann durchgeklickt, man kann sogar die Ruftöne durchhören, die hörst du dann aus den PC-Speakern, welchen Rufton du setzen möchtest, alles mögliche.
Ja, also praktisch viel schöner als das Kabel anstecken und das Handy als USB-Speicher.
Ja, und du kannst doch noch mehr machen, also auch der Funktionsumfang, weil so mal wirklich super. SMS schreiben und so, das ist echt praktisch.
Du in die Shownote verlinken.
Ich verlinke natürlich.
Dafür höre ich mal SSH am Handy. Mit der über die Bash installiert und.
Ja, nein, es ist irgendeine A-Shell oder so.
Das ist hauptsächlich Tab Completion.
Ja, ich wollte mir die Zeitschrift installieren, aber das ist auch nicht so.
Gut,
dann werde ich einmal was einbringen. So, über die Netzpolitik. Hack the Hacker. Es gab da einen Chester, oder wie man ihn ausspricht, irgend so einen Whitehead-Hacker, der hat über Twitter versucht, oder angeblich auch gemacht, so Leute wie Anonymous-Hacker oder Lalsec oder was war da noch, Al-Qaida-Sympathisanten, wollte er hacken, indem er einen QR-Code auf seinen Twitter-Account gegeben hat und geschaut hat, wer das dann in sein Android-Handy oder mit einem anderen, also mit einem iPhone oder was auch immer, mit irgendeinem WebKit-Browser anschaut, hat dort eine Sicherheitslücke ausgenutzt und hat dann alle möglichen Daten vom Handy gestohlen.
Okay. Aber angeblich nur, weil es war ja dann später eine Meldung, dass das gar nicht funktioniert haben kann und dass der eigentlich nur Verwirrung stiften wollte oder so Social-Hacking, quasi den Leuten Angst machen, dass die jetzt gehackt wurden, aber Weil heute war Heise in der Meldung, wo das dann...
Naja, es gibt jetzt einen, es gab von heute einen Nachtrag auf Golem. Mittlerweile hat der Chester eine PGP-verschlüsselte Datei veröffentlicht, die unverschlüsselten Daten will er nicht ins Netz stellen, das wäre eine Anonymous-Taktik. Stattdessen habe er sie an die richtigen Stellen weitergegeben, wie er gegenüber InfoSec Island angab. Ob und wie gut der Hack von Chester wirklich funktioniert hat, ist, hat es derweil umstritten.
Da kann man jetzt
also man weiß nicht genau, es sind die Daten nicht da und er hat nämlich angeblich einen Exploit gepostet, irgendwo den er verwendet hat
im Browser. Den angepasst, aber
und der war,
dass er nicht von den bösen Anonymous-Hackern verwendet werden kann, gegen die Leute.
Der Code, den er gepostet hat, das war ein Demo-Exploit, der niemals funktional war, den es damals schon gab und der war aber nur für Android vor 2.2, also es war aktuelle Version jetzt nicht betroffen. Und angeblich hat er gesagt, dass 40% der Leute, die nicht öffnen, dann auch exploitable waren, also die dann verwundbar waren. Mhm. Das wäre eine erstaunlich hohe Zahl bei verschiedenen Devices, weil ich glaube, auch hat er nur Android oder auch iPhones?
Es hat geheißen WebKit.
Das auch iPhones.
Also müsste Safari auch noch betroffen sein, aber es ist wieder eine andere Version mit anderen Bugfixes.
Man müsste jetzt schauen, was jetzt rauskommt. Ist, wie ich dann mit sehr viel mich abgeglaubt, das ist wirklich eigentlich schon sehr gefilmt, weil das so ein QR-Code, das man mal schnell versucht hinzuwerfen oder abzuscannen. Aber wenn man so weiterdenkt, das wäre auch so ein Social Hacking.
Ja, wäre es auch schlau.
Weil er versucht es einfach nur, ich meine, wer weiß, ob er dann noch immer ein guter ist, wenn es einfach anderen Leuten Angst macht, sie könnten jetzt gehackt worden sein und schauen, was sie jetzt deswegen machen.
Mhm. Ja, nur weil die Frage ist, wie er ihn zuschauen kann.
Ja, stimmt. Oder
naja, vielleicht kann er in die Medien reinstarten, wie alle.
Wieso sollte jemand auf seinen Twitter-Account gehen und das Ding einscannen, wenn er von einer Ahnung
was ist? Das ist das Nächste eigentlich.
Und, erste White-Hat-Dings und so, der Gute. Hat irgendwie mehr so auf Gerechtigkeitstyp gewirkt. Mhm. Also im Endeffekt eh ähnlich wie Anonymous.
Das sind Leute mit Ego-Problemen.
Also, ja, also sie für die Gerechtigkeit kämpfen, nur halt jeder auf seine Art. Aber so viel Unterschied finde ich es da nicht.
Aber tja, das wird man dann verfolgen, weil wer weiß, wenn dieses Verhältnis entschlüsselt wird und dieses...
Ja, was da rausschaut.
Ja, das ist ein Bitten, aber wie man das entschlüsselt, ist auch eine Frage. Er veröffentlicht das verschlüsselt, aber ich dachte, okay, warum veröffentlicht er das verschlüsselt? Man kann es nicht anschauen.
Entweder war es ein Hoax, oder ist keine Ahnung.
Ja, ja, er hat irgendwie noch keinen Beweis geliefert, ob irgendwas gefunden hat.
Wir sind nicht würdig, er hat nur die richtigen Stellen geschickt.
Ja, die Frage ist, wer die richtigen Stellen
hat. Ich habe auch nichts gesagt. Seine Freunde.
Falsch. Deswegen habe ich gerade eine Mail gekriegt.
Einer muss heute gerade eine Mail bekommen hat von der Chester.
Ja. Bitte bei uns melden.
Das ist eigentlich der Chester, hast du der Kasperl, oder?
Ja, eigentlich schon,
der Hofner, ne? Der Hofner.
Ja. Ja, vielleicht, ja, wer weiß, was da steckt.
Verarschen uns nur alle mit dieser.
Oh Gott.
Das Ganze ist nur. Und er hat sie nun
sehr gut geschafft. Ah, ja.
Er wird die Sendung
okay, hören. Nächstes Thema
ist. Gut, machen wir weiter mit Netzpolitik. Johnny, das
ist zu müde, jetzt habe angesetzt.
Nicht.
Gleich verschluckt.
Ja, also eins der größten Themen heute.
Also,
die Sache mit IT-Watch. Und was steckt dahinter? Das sind auch wieder die Guten gegen die Bösen.
Passend zu den Mittel, die in einem Rechtsstaat gut hineinpassen. Oder in einer Diktatur. Aktuell ist ja die Cebit am Laufen oder war am Laufen und da habe ich eine Meldung gelesen. Eine kleine Firma hat dort vorgestellt eine Software, von der sie sich vorstellen, dass sie künftig ins Betriebssystem Windows integriert wird. Das quasi fertig, ich meine, wie realistisch so eine Umsetzung ist, weiß man nicht. Aber deren Idee war halt, in Windows einzubauen, eine Funktion, die auf unterster Ebene, also auf Low-Level-Ebene bei jedem Dateizugriff oder bei jedem Zugriff auf eine Bilddatei prüft, ob diese Bilddatei eine strafrechtlich relevante Datei, Sie sprechen halt Kinderpornografie im Konkreten an, ist und wenn das der Fall ist, dann wird die Datei nicht geöffnet oder gleich gelöscht oder gemeldet sofort. Mhm. Ist ja ein hehres Ziel, weil Kinderpornografie ist wirklich was sehr Schlimmes für Betroffene und auf jeden Fall, nur wenn man sich das weiterdenkt, rechtsstaatliche, wie heißt das? Angemessenheit oder
Verhältnismäßigkeit.
Überleg dir mal, ein System einzubauen in ein Betriebssystem, das bei jedem Dateisuch checkt, ob du diese Datei öffnen darfst oder nicht, Die sind jetzt schon sehr verdächtig, dass sie ärgern 1984 oder Neuärger eigentlich.
Ja, Intel hatte auch mal gemeinsam mal Prozessoren bauen, die nur Trusted Code ausführen können, signierten und ähnliche Sachen.
Na, das wird ein Batzenblatt vom Secure Boot und der Überprüfung der Dateien. Dann das Spielen von Blu-rays ist ja auch schon irgendwie abgesichert, oder?
Das ist nicht haben so Sie das wieder geschafft?
Haben Sie das, glaube ich, schon wieder? Haben
sie das machen Sie immer wieder aus, wie gut es funktioniert.
Ist die andere Frage. Aber ja.
Du musst dir überlegen, also erstens mal aus technischer Perspektive, ein Hash ist potenziell immer, also potenziell nicht eindeutig. Also
der
Hash
ja,
ist immer
stimmt, eindeutig. Das hat man ja schon wieder
erlebt. Es könnte Hash-Kollisionen geben, dann das System...
Heißt, meine Software oder mein File, den ich ganz legal schreibe, passt, genau. Hat jetzt zufällig denselben Hash wie ein File, der
technisch nicht passt. Ja, du hast zwei verschiedene Dateien, desselben...
Du kannst sie sogar künstlich auslösen. Es gab ja eine Software, die hat zum Beispiel zwei Source-Code-Files, oder zwei Source-Code-Files, zwei Executable gebaut, die genau denselben Hash haben, aber eines war böse, eines war gut.
Also gutes Hash-Verfahren zeichnet sich normalerweise aus, dass man sowas nicht so leicht kann, aber es ist halt, man lernt immer dazu, mathematisch gibt es neue Wege immer wieder und so werden auch gute Verfahren wieder geknackt. Aber soweit nur mal zur Theorie.
Damit ich jetzt richtig mitrechnen kann, Hash kann ich mir vorstellen wie eine Quersumme.
Genau, also, okay, genau. Prüfe, also, okay. Zum Beispiel MD5, MD5 kennt man als
bekanntes Verfahren
oder SHA.
Normalerweise ist es schon relativ sicher, wenn du zwei verwendest, zum Beispiel MD5 und SHA, dass sie... nicht beide gleichzeitig irgendwie dasselbe Ergebnis geben.
Ja, aber abgesehen von diesen technischen Finessen, dass da wirklich jede Datei dann über eine Bilddatei überprüft wird.
Das ist halt irgendwie abgleichen die Liste der verbotenen oder erlaubten Dateien. Oder
wie kommt die runter? Die muss man im Netz.
Von einer also im Prinzip kommen. Ist das eine Zensurinfrastruktur auf Betriebssystemebene, wo du wieder deine Kompetenz und deine Souveränität abgibst an den, der das gemacht hat. Jetzt nicht an eine Regierung, sondern an diese Firma.
Die es aber für die Regierung machen wird, dann wahrscheinlich, die werden
wieder drin sein. Das nächste ist, du wirst ja damit wahrscheinlich, wenn jemand wirklich böse Dinge vorhat, dann weiß er, wie er das umgeht. Er nimmt sich ein System, auf dem das nicht
im
Prinzip ist. Nicht, dass Open Source böse ist, aber du kannst immer ein anderes System finden, auf dem das nicht implementiert ist. Und wenn ich ein altes Betriebssystem verwende oder wenn ich jetzt Linux verwende und du überwachst eine große, oder du zensierst eine große Menge an Durchschnittsbürgern und triffst eigentlich nicht die, auf die du abzielst, und das haben wir bei der Verhältnismäßigkeit, du schießt über das Ziel hinaus und da stehen aber Politiker dahinter. Also in Deutschland gibt es sogar einige, die da sehr engagiert sind. Also das Ganze ist vorgestellt worden im Rahmen einer Kooperation Bündnis gegen Kinderpornografie White IT. Ich glaube www.whiteit.de. Und natürlich kann man gegen Kinderpornografie kann niemand etwas sagen. Das ist ein schreckliches Thema. Und
deswegen sind wir dafür verwendet.
Es ist jetzt so, wie weit geht man und welche Rechte gibt man auf, um einzelne Straftaten zu verhindern, die vielleicht Millionen andere Bürger schwerstens in den Grundrechten beeinflussen.
Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass unsere Hörer das Thema checken.
Ja, Entschuldigung.
Es ist so gut, aber es ist lustig, in welchen Gewändern immer wieder dieselbe politische Stoßrichtung kommt. Ne?
Ja, das ist immer dieselbe
Begründung. Wenn man das ja, wie du gemeint hast, wenn man es am Anfang liest, dann glaubt man, das ist eigentlich nicht wahr.
Bitte erklärt mir, welcher Politiker stellt sich da ernsthaft hin und vertritt das mit Leibeskräften?
Politiker, die aber das Internet für eine Telefonanlage
sogar
halten.
Sogar während der rot-grünen Regierungsdinge in Deutschland waren da genug Politiker. Mhm. Also eher von den Roten dann, aber es hat immer genug gegeben,
die sich dafür einspannen lassen. Ich denke mal, zeigt das von technischem Unverständnis oder geht es da wirklich auch von
politischer Blödheit?
Beides. Eine gefährliche Kombination aus beiden, glaube ich.
Und sie haben nur die falschen Berater dann. Es ist dann die Sicherheitsindustrie, die wieder was verkaufen will. Auch.
Können wir in Deutschland den Piraten die Daumen drücken?
Also die Firma, die das gut produziert, die machen das sicher gerne.
Aber Johnny, solche Firmen, die sowas produzieren, die ist überall. Was der Schwachpunkt ist, dass das politische, wie soll ich sagen, der Souverän, das Volk, das gegen sowas nicht aufschreit, na, dass sich das fallen lässt und dann wird es auch passieren. Das kannst du nur politisch bekämpfen. Du kannst nicht sagen, ich baue jetzt die noch bessere Linux-Version, die das wieder aushebelt, weil wenn du in einer Gesellschaft lebst, die sich das gefallen lässt, hat
es verdient. Eigentlich kann man sagen, man kann gesellschaftliche Probleme niemals technisch lösen. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Auch nicht ich kann nicht sagen, ich verhindere jetzt Kinderpornografie, indem ich auf Computern Kinderpornografie unmöglich mache. Mhm. Weil es wird immer einen Weg geben, es trotzdem zu machen. Und genauso
ist das Beispiel, was ein Herr Fritzl braucht im Internet. Ne?
Ja, genau. Ja, vor allem der Missbrauch selbst ist ja im echten Leben, nicht im Internet.
Ja. Und ich kann jetzt jedes Handy überwachen und abhören, dann werde ich ein Verbrechen begehen, weil das Handy nicht mitnehmen zum Beispiel. Oder aber ich überwache 100% der Bürger. Und das ist, oder nicht 100% mein Handy. Aber das ist, geht eben in dieselbe Richtung und wir sind, ja.
Sollen wir nochmal Politik dranhängen oder mixen wir es was dazwischen? Weil wir könnten ja eigentlich jetzt noch einen politischen Aufruf machen, dass man noch immer gegen die Fahrradsdatenspeicherung
unterschreibt. Ja, das ist bis gestern.
Ich rufe auf.
War das nicht bis gestern?
War das bis gestern? War das schon?
Bis gestern.
60.000? Weil das war noch in unseren Themen, war noch der Aufruf drinnen.
Also fast 70.000. Sie haben die 70.000, glaube ich, gerade nicht erreicht, was ich gestern gesehen habe. Ich kann euch mal schnell nachschauen, was war. Es waren 69.978 Stimmen.
978.
Knapp.
Was? Ackervorrat.
Was? 69.978.
978.
22 zu wenig.
Was wir stehen immer noch jetzt online unterschreiben. Geht das jetzt immer noch oder geht das nicht mehr?
Mal schauen, ob das. War an und für sich hat geheißen.
Ich kann kurz erzählen, ich habe
mal
kurz.
Ja, also im Standardstand ist es nur bis gestern.
Beschäftigt, welche Punkte es überhaupt umfasst.
Das Ganze ist
von einem EU-Rahmenbedingung, die dann in nationales Recht umgesetzt werden soll. Deswegen schaut es auch ähnlich aus in den meisten Ländern. Mhm. Aber konkret jetzt für jeden Einzelnen heißt das, ab 1. April wird gespeichert. Und zwar bei jedem Internetanschluss die IP-Adresse zu jedem Zeitpunkt, wem gehörte die. Also wenn du eine fixe IP hast, hast du sowieso immer die gleiche. Bei dynamischen IPs muss automatisch. Also alle Stammdaten des Eigentümers gespeichert werden.
Wer hat sich die IP geholt?
Im Nachhinein feststellen kann, um diese Uhrzeit, diese Minute hatte der und der die IP. Dann beim Thema E-Mail, das war mir zum Beispiel neu. Mhm. Es muss bei jeder E-Mail gespeichert werden, die Teilnehmerkennung, also von das erste Punkt, der IP-Adresse, wer hat die eingeliefert, okay. Also wer hat die gesendet, dann Name und Anschrift des Teilnehmers.
Anschrift, also E-Mail.
Also Stammdaten.
Nein, was,
die Stammdaten, wenn ich.
Aber der weiß man ja
nicht. Ja, kannst du dann verknüpfen mit dem ersten, mit dem Internetanschluss IP-Adresse und von dieser IP-Adresse ist reingehen.
Nur seine Kette natürlich.
Also hast du eine.
Du bist. Naja, aber die.
Okay. Der Provider hat eine Anschrift.
Ja, der Provider hat eine Anschrift. Zappalot, du musst ihn.
Dann.
Nein, da muss ich jetzt sofort einen Torknoten wieder
betreten,
allein deswegen.
Adresse und IP-Adresse des Senders und E-Mail-Adressen aller Empfänger und der Betreff nicht, das war mir nicht ganz sicher, und der Text natürlich auch nicht. Es geht nur um die Rahmendaten, also wer hat wem eine E-Mail geschickt. Und
aber
was noch ist, nicht? Datum, Uhrzeit, Betreff steht nicht dabei. Und
das gab es auch schon.
Datum, richtig, Uhrzeit und IP-Adresse beim An- und Abmelden von Benutzern. Das heißt, jedes Mal, wenn du Mail checkst, erzeugst du einen Datensatz, der auch gespeichert wird. Mhm. Du hast, und wenn du jetzt im 5-Minuten-Takt von deinem Handy aus anrufst, dann erzeugst du im 5-Minuten-Takt deinen Rekord, den dein Provider speichern muss. Dann beim Telefon, also Festnetz, geht es Telefonnummer, also Teilnehmerkennung des angerufenen und des gerufenen Teilen, des Anrufers und des gerufenen Teilnehmers. Wenn du Rufweiterleitung hast, die Nummer, die weitergeleitet wird, und so halt auch immer Datum, Uhrzeit, Dauer und Name, Anschrift, Teilnehmerkennung, also die ganzen Stammdaten. Und beim Mobiltelefon gilt dasselbe, nur dass noch dazu kommt, es wird bei jeder Verbindung bei
die Funkzelle
dann die Geräte im Sie, also wenn das Gerät wechselst, also das die verschiedenen, also jedes Hardware-Gerät, jedes Handy hat ja hardwaremäßig eine Seriennummer,
okay.
Die muss gespeichert werden, also dass man kann sowohl deine Person und diesem Gerät zuordnen. Der Funkzelle, also den Ort im Groben halt, also in der Stadt genauer, am Land hier auf Kilometer oder so. Und bei Prepaid-Telefonen muss auch noch die Zelle der ersten Aktivierung gespeichert werden.
Das finde ich auch spannend.
Also das denkt man sich naheliegend, nicht. Wenn du eine Prepaid-Karte kaufst, die anonym ist, dass du sie zu Hause das erste Mal einschaltest.
Du war jetzt der.
Ziemlich schon.
Aber gut, diese Punkte zum Sinnhaft, also Sinnhaftigkeit sowieso, aber zur. Also,
das eine, was man gedacht hat, wenn ich jetzt zu Hause zum Beispiel einen Door-Exit-Knoten benutze, dann kann es zumindest ja potenziell sein, dass da Unmengen Datensätze, die mit mir überhaupt nichts zu tun haben, auf mein Vorratsdatenkonto quasi gespeichert werden. Oder?
Na, das, weil, wie gesagt, bei Intern geht es ja nur um den Verbindungsaufbau und nicht um die.
Also wenn ich zum Beispiel über die Inhalte. Aber wenn ich dann zum Beispiel über meinen Door-Exit-Knoten seine E-Mails abruft.
Es ist nicht so, dass die den. Also,
soweit ich den Text so gelesen habe, verstanden habe, sie machen keine Deep-Packet-Inspection, also sie schauen nicht rein in die Pakete, das ist jetzt ein Mail-Paket und das ist jetzt ein Web-Paket, also sie checken auch nicht, wohin du, also surfst und so weiter.
Sondern also das ist Provider-Seite.
Ein E-Mail-Provider.
Der E-Mail,
das sind nur für österreichische Provider, ja, genau. Das heißt, sobald man Gmail oder Gmx hat, oder auch bei einem eigenen kleinen Provider,
genau.
Ist ja auch ausgenommen. Also das Ganze betrifft nur deinen Mail-Provider, also wenn jetzt du, gibt es in Österreich sowas wie Gmx, fällt mir jetzt nichts ein. Aber
ja, Zähler würde ich vom ISP, ja.
Genau, oder beim
der
muss das mitspeichern. Und wenn du eine kleine Firma bist, die nicht ist, also ich glaube, ich weiß nicht, gibt es eine Einkommen, also Umsatzgrenze,
ja.
Laut, also die Firmen, die nicht verpflichtet sind, an die Regulierungsbehörde diese Gebühren abzuzahlen, das ist ein Gewalt ganz unter einer gewissen Umsatzgrenze, diese Firmen sind auch ausgenommen von der Regelung, wenn.
Das heißt, Tor bringt nichts. Weil wenn ich über Tor meine E-Mails abrufe, dann wird es trotzdem gespeichert, wenn das ein österreichischer E-Mail-Provider zum Beispiel ist.
Also du kannst auch selber jetzt einen Mail-Server aufsetzen und deine Domains darüber
transferieren,
das passt das auch. Also ich verstehe echt nicht, warum man das...
Das ist ja völlig absurd. Aber das andere, da will ich jetzt dann, dass praktisch hundertprozentig aufgeklärt wird jeder Handy-Diebstahl. Weil das kann ja dann, wenn die Seriennummer auf dem Handy gespeichert wird, kein Thema mehr sein.
Ja. Die Frage ist, wie fashion-sicher das ist.
Ja, stimmt, das nicht, sondern die ganze
Kamasse. Natürlich dann nur bei schwerwiegenden Verbrechen ausgehoben, wie bei.
Dazu kann ich aus eigener Erfahrung. Wenn man liest, dass Handy gestohlen worden ist, war ich nämlich auf der Polizei und habe mit meinem Schulfranzösischen Polizisten gesagt, da soll jetzt dann seine das Handy orten, das kann ja nicht so schwer sein, und der hat mich hochkant rausgeschmissen. Genau. Das machen sie sicher nicht, weil das ist so aufwendig, da müsste der Präsident persönlich sein oder da müsste ein extrem schweres Verbrechen sein, dass das sich überhaupt einen Arsch
bewegen kann. Ich könnte ja schon mit dem Handy erschlagen.
Ja,
also das kann ich auch eine Geschichte kurz erzählen, und zwar, mein voriges Handy ist auch gestohlen worden. Oder sagen wir so, ich habe es wahrscheinlich verloren, aber. Ja, das vielleicht war es auch eigene Blödheit, aber es war halt nach dem Weggehen immer da.
Ja.
Und, aber ich hatte damals so eine Software drauf, dass ich nachher noch Informationen bekam, welche SIM-Karte danach eingelegt wurde. Das heißt, ich bin nicht nur ganz blank zur Polizei gegangen, sondern ich hatte nicht die Rufnummer, das war leider defekt in der Software, aber ich hatte die im Sieb der SIM-Karte, die nachher eingelegt wurde. Mhm. Und die ist eigentlich eindeutig auf der SIM-Karte.
Okay.
Und die erste waren sehr freundlich auf der Polizeistation dort, aber die erste Dame ist weniger ausgekannt, und hat ein paar Kollegen geholt, die sind wirklich ernsthaft beschäftigt damit, aber dann hat es nach Rückfrage auch gesagt, das geht halt leider nicht, wenn es müsste schon, erstens habe ich so nicht wirklich, es war kein Überfall, sondern es wird nur bei schwerwiegenden Verbrechen, wäre es möglich, da jetzt seine Personen- oder Stammdaten.
Ja, das genau,
wenn sie halt zu dieser SIM-Karte die Stammdaten anfordern.
Mhm.
Aber ich hatte quasi die Info, und es ist.
Und du warst gewiss, dass da jemand andere SIM reingelegt hat?
Ja, ich wusste, das Handy habe ich nicht nur einfach verloren und es ist kaputt, sondern es war eine andere SIM-Karte eingelegt. Ich war
der Netzbetreiber. Hat das wirklich weiter benutzt?
Auf meinem Handy stand hinten, also unter dem auf dem Akku der Name drauf, also der ehrliche Finder hätte mich kontaktieren können.
Nix.
Also, kein Aufruf, falls er mich hört.
Curse you!
Genau.
Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer dein SIM-Karte ist.
Ja, genau.
Florian, wie wär's mit einem erfreulichen Thema?
Was erfreulich?
Haben wir sowas?
Nein, ich glaube, sowas haben wir nicht auf der Liste. Wobei, eigentlich wollten wir den Martin noch reinbringen, weil wir schon bei der CeBIT waren vorher. Das ist schon
cool. Ach so, das haben wir jetzt verpasst.
Ja,
das ist leider auch nicht erfreulich. Also bei der CeBIT ist es, so wie es aussieht, verboten, Kinder unter 8 Jahren mitzunehmen. Worauf und gewisser Lars Reinecke wollte mit seinem Baby, ich glaube 12 Monate oder so, 18 Monate, also echt noch ein ganz kleines Baby, auf die CeBIT gehen. Und das war allerdings dann nicht möglich. Ja.
Den Blogartikel muss man lesen.
Am besten, weil die Messestände mit den riesen Lautsprechern sich durchs Baby gestört fühlen, oder?
Das war eine ganz andere.
Oder hat das ernst? Ja, haben Sie da solche Strahlungskanonen?
Das Problem ist, dass es da die Regel ist, Personen unter 8 Jahren sind verboten und der Baby ist halt unter 8 Jahren.
Aha.
Und aus. Mehr wollen keine diskutieren wollte keiner.
Ja, und, obwohl, es hat sich
da. Das Problem ist bei Großveranstaltungen, bei wirklich Kleinkindern, die aber selbst laufen, wenn die da irgendwo in der Menge verschwinden. Also, nicht super, aber bei Babys, die man eh so mit hat, die nicht selbst laufen.
Der Blogartikel ist auf jeden Fall sehr lesenswert, er ist sehr wütend geschrieben und es hat sich einer der Veranstalter dann auch gemeldet, glaube ich, ganz
gut, sieht man das
in den Kommentaren, ja genau.
Tatsächlich.
Und er hat dann zurückgeschrieben, dass es ihm sehr bedauert und es ist deswegen, weil sie als Veranstalter nicht die Sicherheit der Kinder garantieren können. Und es gab auch einen Hinweis, dass es einen Kindergarten dort gibt, wo sie es hätten abgeben können, was bei einem Baby
unter
ein paar Monaten, 10 Monaten oder das macht da wenig Sinn. Aber zumindest hat sich da jemand gemeldet und ist direkt auf diesen Blogpost eingegangen.
Ja, wahrscheinlich. Es hat eine riesen Runde gemacht in Social Media, sage ich mal.
Ja, klar.
Und das andere, was ich dazu noch sagen kann, ich wollte mir auf der letzten, wie heißt das jetzt in Wien, Game City im Rathaus, wollte ich mir mit Baby Skyrim anschauen und das neue Max Payne.
Und Gott, das ist,
nicht oh Gott,
ja. Reinklassen,
und jetzt konnte ich mir das nicht anschauen, weil das ist natürlich nicht für Babys geeignet. Weder Skyrim noch Max Payne. Aber das hat mir nicht so, also das, ich habe das nicht weiter verfolgt. Aber bei dem CPT-Ding war ich einfach reingegangen und hätte mal geschaut, ob sie mir verhaften. Also ich weiß ja nicht, wie die Sicherheit der Kartenkontrolle bei der CPT gemacht ist. Aber.
Genau, so die 2 Meter Typen stehen.
Genau.
Schon mit dem Schlagstock.
Wahrscheinlich nur das Baby verhaftet, weil du das
Geld. Ja, genau.
So, mal schauen, ob wir was Erfreuliches haben.
Jo.
Nicht viel gelesen für heute.
Wir sollten vielleicht auch bei den Themensammlungen dazu schreiben, erfreulich.
Ja, weil Text mal
Stimmung. Das kennt man bei Reddit machen wahrscheinlich, oder?
Böses Mailing.
Ich habe Reddit nicht verwendet. Aber das war halbwegs Ding, wer weiß was dazu von Johannes Klopf. Jetzt lenkt die Karl doch ein, vorerst.
Genau, das war
der angemerkte
genau. Feedback von seinem Hörer.
Genau, das kann man eh schon aufsteigen.
Zu dem Punkt vorher, wo die geänderte Strafgesetzordnung, wo dann gestern das Einlenken war.
Genau.
Das war schon quasi schon abgehakt.
So, okay, das war eine Antwort von mir. Kommen wir auch wieder weg. So, was haben wir da? Cooles. Gregor, my cloud is my castle. Das OSS-Projekt, das klingt halbwegs erfreulich.
Ja, es könnte sein, ja. Nein, ist durchaus erfreulich. Ich habe das jetzt vor 3 Tagen auf meinen Home-Server draufgegeben. Es geht um OwnCloud, das kann man sich runterladen. Das ist eine Software, die installiert man sich auf seinem Webserver der Wahl. Also eigentlich.
Was für Anforderungen hat das?
Nicht viel, weil ich habe es auf meinem NAS drauf gespielt, wo Debian drauf läuft und da ist ja fast nichts, also da läuft ja fast nichts. Ich habe da schon mal versucht, den Joomla drauf zu hauen, den Drupal, die sind alle zu blatt, aber diese Software läuft eigentlich relativ performant. Und worum geht es bei diesem Projekt? Es geht darum, dass man eine Art Dropbox für sich zu Hause hat oder für seinen Webspace. Das heißt, man muss ja alles in die Cloud wandern, man synchronisiert seine Kontakte, seine Dateien.
Die Cloud ist dann nur im WLAN oder ist die schon im Internet dann deine...
Wie du möchtest, weißt du, es ist eine PHP-Software, du brauchst dazu MySQL oder SQLite, du brauchst dazu einen Apache-Webserver, also einen typischen LAMP-Step, oder ich habe den laufenden an Lighty, ein bisschen leichter daherkommt, der ist zwar nicht empfohlen, aber es funktioniert trotzdem, und du klatschst das wie ein normales CMS drauf, also du spielst das in einen Webordner, setzt die Benutzerrechte richtig. Dann gibt es noch einen kleinen Wizard, der fragt dich halt, willst du SQLite oder MySQL verwenden? Und dann geht es eigentlich schon los mit dem Spaß. Dann legst du halt noch deinen ersten Benutzer an und dann hast du eigentlich eine Oberfläche, wie du sie von Dropbox her kennst. Und das OwnCloud ist ein interessantes Projekt. Also ich habe dann, bei mir war es nicht ganz günstig, weil ich habe halt das in einem Webverzeichnis und hatte meine Dateien woanders und ich habe das mit einem Link irgendwie reingelinkt und so, also hat es ein bisschen gehagelt, aber prinzipiell, wenn du dann deine Dateien reinhängst, siehst du die, kannst Sachen rauf und runterladen, die SSL-Verschlüsselung, die kann ja dein Webserver übernehmen, aber ist auch ohne Probleme bei mir gegangen, ich habe das SSL verschlüsselt.
Und du kannst dann Accounts vergeben an andere?
Ich kann an andere Accounts vergeben, man kann auch sharen, also wie bei Dropbox, über die E-Mail kann man dann auch
Dateien sharen. Das heißt, wir jetzt einen Film zum Beispiel, könntest du mir ein Passwort geben? Das wäre dann wie wenn wir einen Webserver gemeinsam hätten.
Eigentlich schon, aber eben. Genau, aber alles in der Dropbox-Logik. Und du kannst.
Mit den Vorteilen und Benutzerfreundlichkeit.
Ich meine, bei mir, also macht ja Sinn, wenn man ein bisschen mehr Upload hat, beispielsweise. Es gibt nette Plugins. Eins ist defaultmäßig installiert, zum Beispiel gibt es nicht nur die Ansicht Dateien, zum Beispiel auch die Ansicht Medien. Also da kannst du deine Musikfiles anzeigen lassen und er liest die Text ganz sauber ein und so. Und du kannst dann wirklich halt auch übers Netz gestreamt deine MP3-Files abspielen.
Über welche Protokolle läuft das?
Gute Frage, das ist ein dünnes Eis, ich vertraue euch nicht zu sagen, wie sie es machen. Mir ist noch aufgefallen, beim Chromium 17 funktioniert es nicht, das Abspielen über das Ding.
Das wird HTML5 Audio-Element
haben. Ja, aber in einem Media-Player, dass man es als irgendein Online-Dings erkennt.
Ja, also bei Firefox hat es hingehauen, beim Chromium hat es nicht hingehauen.
DLNA, oder das heißt.
Mhm. Wie, das könnte also, da gibt es sowas wie WebDAV zum Beispiel? Also, okay, das kennt ihr sowieso.
Es ist WebDAV. Also du kannst auch auf diesen OnCloud über einen WebDAV Client. Mhm. Also,
das kann auch WebDAV, glaube ich, und andere Dinge.
Ja.
Und es gibt einen Client, das ich gesehen habe, auch für
Android ist erst in der Mache. Ich habe jetzt aber ein anderes, das Sparkle Cloud, also Sparkle Share entdeckt, das auch ein Open Source Projekt ist. Das dürfte vielleicht ein bisschen weiter sein, zumindest gibt es dafür schon eine Android-App. Und die machen es nicht unschlau, die haben halt eine API geboten und sie wollen so eine Art App Store aufmachen. Da ist noch nicht viel drinnen. Also im Store ist jetzt noch nichts zum Kaufen drinnen, sondern alles AGPL-lizenzierte Software. Und zum Beispiel, was für mich praktisch war, du kannst zum Beispiel ein Plugin aktivieren, dass du nicht deine eigene Benutzerverwaltung hochziehen musst und die neu anlegen musst, wenn du schon Benutzer am System hast, sondern dass der auf deine Unix-User zugreift. Das ist zum Beispiel schon ganz, ganz hübsch und elegant. Und Fotoalbum hast du auch, so wie man es kennt, schön mit Thumbnails und mit Großanzeige. Also alles, was man braucht, und wenn man Dropbox nicht vertraut irgendwie, kann man sich das irgendwie installieren, kann da auch seine Kontakte und seine Sachen
synchronisieren. Genau, was ist das nächste? Kontaktsynchronisation oder was für Protokoll geht das? SyncML wahrscheinlich.
Ja, das keine Ahnung. Also ich habe es seit 3 Tagen installiert.
Und Kalender ist noch spannender als Kontakte.
Ja, das Kalender-Flinks hast du dann.
Naja, das ist aber das nutzt zum Synchronisieren nichts.
Ja. Na, ich kann ja das nächste Mal, wenn ich dann
SyncML. SyncML kann Kalender prinzipiell, ja. Wird wohl SyncML sein, da gibt es ja Open Source Links.
Ja, es funktioniert jetzt einmal beim ersten Mal ausprobieren ganz gut. Der Drittanbieter App Store ist noch ein bisschen leer, also man merkt schon, sie können auch ein bisschen aufholen in der Richtung. Aber ja, ich werde weiter berichten. Ich werde dann noch, also Kalender und Kontakte habe ich eben noch nicht ausprobiert auf die Schnelle. Ich habe es gesagt, erst seit 3 Tagen rum.
Wie?
Aber ich werde weiter berichten.
Genau. Ja, und wie ist das eigentlich? Kann Android von Haus aus SyncML oder gibt es Apps? Wie schaut es denn da aus? Wisst ihr das zufällig?
Gute Frage.
Wir wissen nicht, ob das SyncML ist, aber der Google-Kalender wird wahrscheinlich einfach so funktionieren, hoffe ich mal.
Ja, bis jetzt schon.
Aber müsste man eigentlich, gibt es unter Accounts, wenn man so viel?
Die Frage ist dann nämlich, wie das mit. Also, ich verwende zum Beispiel total viele verschiedene Kalender im Google-Kalender und das ist dann immer ein Thema, ob ein Handy das kann. Das Android kann es natürlich, beim iPhone zum Beispiel wäre man jetzt schon nicht mehr so sicher, weil da würde man den Google-Kalender ja über Exchange synchronisieren. Und dann gibt es, glaube ich, nur den Hauptkalender.
Das ist so eins der Dinge, was ich wirklich sehr schätze, dass man die einzelnen Zahlenkalender halt einzeln einblenden kann.
Ja, da kann ich jetzt endlich mal eine App-Empfehlung abgeben für Symbian. Da gibt es nämlich eine Kalendersynchronisations-App, die holt sich quasi direkt über die Google-Kalender-API die ganzen Kalender samt Einträgen und schreibt es in den Symbian-Kalender rein und der, wie heißt es jetzt? Google Syncast.
Okay.
Das funktioniert ist nicht gerade, das kostet total viel für fettige Verhältnisse, ich glaube 15 Euro oder so. Ohne Summe. Aber das funktioniert richtig gut, dass ich es eigentlich nur einmal einstelle und dann halt immer nur dann aufmache, wenn ich einen neuen Kalender hinzugefügt habe, dass der dann asynchronisiert wird und dass ich den dazu klicke.
Kann ich für Android zumindest eine Kalender-App empfehlen? Da geht es ja nicht nur um die Synchronisierung, das ist eh vom System, aber eine App, um
zu schauen.
Die Business-Kalender gibt es eine gratis und eine Pro-Variante. Die Gratis-Variante kann ich alles auch. Außer drücken, glaube ich. Aber im Hauptfenster keine Werbung, glaube ich, in irgendeinem Subfenster gibt es eine Werbung. Aber ich verwende es wirklich, was wunderschön ist. Man kann das zoomen, man kann die Anzahl der Tage, die angezeigt wird. Und man kann den Kalender dann unten wirklich ein- und ausblenden.
Ja, genau.
Ich kann bestimmen, wie viel ich möchte. Also ich habe da unten, ich habe noch mehr Kalender. Meine wichtigsten kann ich auf Knopfdruck anzeigen und ausblenden. Und ich bin Google auch. Jetzt kann man ja auf der TU Wien kann man ja jetzt die Lehrveranstaltungskalender abonnieren.
Ja, genau.
Kann man selber eintragen.
Genau.
Alles jetzt,
wenn ich mir studiert, dann habe ich das wirklich auch gemacht. Also nicht die einzelnen Lehrveranstaltungen, sondern halt einen Kalenderfeed für alles, was ich eben damals Tuvis++
abonniert habe. Ja, nur in Tuvis war das ziemlich schlecht.
Weil
die Jungsgruppen von allen
Jungsgruppen
nicht mehr angemeldet
drin. Stimmt, ja.
Mit Dis geht das jetzt deutlich besser.
Genau.
Ja, das TIS ist gut. Das war ich jetzt auch schon eingeloggt und erstaunt festgestellt, dass da was weitergeht.
Ich bin noch immer drüber, aber es war halt was Neues.
Jedenfalls diese Synchronisation von mehreren Kalendern, das ist immer ein Riesenthema, guck mal, wenn es da Open Source Alternative gäbe, mit der man das dann machen kann, wäre es natürlich spannend.
Das war immer, Kalendersynchronisierung ist immer dieser Punkt, wo du früher immer die Haare gerauft hast, weil entweder hast du in die falsche Richtung synchronisiert.
Genau, und dann ist auf alle Einträge auf allen Geräten weg.
Ja, dass halt den leeren Kalender auf dem vollen gesynkt hat. Und dort liebe ich es schon, weil ich nutze jetzt Google Kalender und mit Android hast du Google-Lösung, also klar ist, dass es funktioniert natürlich.
Ja.
Aber so. Das ist schon.
Ja, müsste einen zentralen Server machen.
Ja, also einen Kalender-Server. Es müsste einfach gute Protokolle geben und jeder sich dann halten.
Ja, Kalder ist dafür nicht so schlecht. Man kann es theoretisch, man hat einen zentralen Server, mit dem synkt man halt. Und das ist halt wieder was Zentrales. Also wenn man was Dezentrales will, ist es wieder schwer. Oder halt nur zwischen Computer und.
Und was ich noch zum Own Cloud sagen wollte, also meine Hauptanwendung für Cloud Storage ist eigentlich Backup von Fotos vor allem. Mhm. Und da hätte ich mit Own Cloud das große Problem, dass ich, also ich mache es deswegen, weil wenn ich jetzt zu Hause auf einer externen Festplatte meine Fotos drauf habe und die Wohnung brennt ab, nutzt man das nichts. Ja. Wenn ich jetzt Own Cloud mache, nutzt man das auch nichts, weil dann brennt die Own Cloud mit. Deswegen müsste man müsste einen Server mieten.
Billigen, der kauft für Mauer im Monat, kriegst du einen Server mit PHP und allem, was du
brauchst. Aber mit wie viel Speicher?
Ja, das ist Preissache.
Genau, eben. Nein, aber was ich cool fände, ist, wenn ich jetzt zwei solche NAS-Boxen, wo OnCloud drauf läuft, nehmen könnte. Die eine stelle bei mir in der Wohnung auf und die zweite stelle bei irgendeinem Freund, den ich vertraue, oder bei meinen Eltern oder sonst wo auf und das synchronisiert sich automatisch. Das wäre natürlich
ein Es gibt eine Option, dass man eine Instanz von OnCloud exportieren kann, aber ich weiß jetzt nicht.
Nein, das muss automatisch gehen.
Automatisch, wie das dann ist.
Ja, aber eine Cloud sollte doch irgendwie mehr sein als nur ein Ding.
Das ist nämlich ein Pseudo-Cloud, glaube ich. Die OnCloud ist meiner Meinung nach ein Pseudo-Cloud.
Ja, stimmt eigentlich.
Nein, es ist schon eine Cloud, aber der wichtige Aspekt, dass du das Backup außer Haus hast, ist halt nicht dabei.
Aber das ist genau der Punkt, wo ich am Suchen bin momentan. Also ich habe auch Backup und alles, aber momentan ist alles lokal. Ich suche in so eine Lösung. Ich meine, da fehlt mir auch noch der Internetzugang mit dem gescheiten Upload, weil momentan ist immer noch sowas
da. Ja, gut, aber das kann über Nacht. Das geht über Nacht ganz genau, da habe ich nie ein Problem gehabt. Und da habe ich auch.
Das ist eine Datenmenge.
Also mit den Fotos geht es ja was, aber mit Videos. Das nächste Problem ist ja dann Videos. Heutzutage macht ja jedes Handy HD-Videos entsetzlich.
Ja, und Produktion ohne Ende.
Ja, mit einem Kind für.
Ja, ich werde da recherchieren, ob es da für OnCloud was gibt. Und wenn es das nicht kann, kann ich noch immer Sparkle Share ausprobieren. Das schaut nämlich auch nicht schlecht aus. Ja.
Das war so viel dazu. So vollautomatisch verteilte Synchronisierung.
Aber wenn man überlegt, wie viel Zeit man da reinstecken, ist wirklich am gescheitesten, man mietet sich irgendwo was.
Dann geht das Problem
da. Ich brauche halt irgendwie 150 GB oder so und das kostet Unsummen.
Mhm. Also billige Router war so mit 20 GB oder 30, aber jetzt will ich.
Bis Oktober habe ich noch Zeit, dann ist mein
Ruana aus. Stimmt, das ist eine extra
Angebot. Sonst die Folge, die wir noch eins klettern, kriegst du einen Quadcore und trotzdem nur 100 GB.
Rechenleistung brauche ich nicht, die brauche ich noch
Speicher. Eben, das ist Speicher und Trafficer.
Vor allem Rechenleistung kostet eh nichts mehr, das kann man sicher bei Google, Amazon und sonst wo kaufen.
Um das Gespräch nicht ganz ausfasern zu
lassen. Ich den Gesprächsfaden jetzt an mich und bringe ein absolut unrelevantes Thema zum Thema schöner Leben. Ich habe mir ein Spiel gekauft
auf
Mesura. Schöner Nörden, ja. Und zwar Conquest of Elysium 3. Und zwar ist das von einer meiner Lieblingsprogrammiertruppen Illwinter aus Finnland. Die haben Dominion-Serie gemacht und das ist so ein Zwei-Mann-Team, einer davon ist Lehrer und die machen so sehr nerdige Roguelike-Games, die sehr schier sind und sehr kompliziert und aber eine sehr Kult-Anhängerschaft haben. Also die Leute, die das kaufen, lieben die Spiele total und verteidigen sie gegen jede Kritik. Und ja, wie soll ich sagen, das neue Spiel ist sehr zugänglich, nicht sehr grafisch hübsch und auch nicht sonderlich komplex für ein Illwinter-Spiel. Und es fängt halt an, wer Civilization oder Colonization kennt, du hast so eine unaufgedeckte Welt, bestehend aus Kacheln. Und ein Kachel ist halt der Berg, ein anderer Wald.
Ja.
Und da fängst du mit deiner Heimatstadt an, mit zwei Einheiten drinnen. Und je nachdem, welches Volk du spielst, das du dir am Anfang aussuchen kannst,
kannst halt so Truppen rekrutieren oder musst magische Kräuter sammeln im Wald und kannst mit denen dann Truppen herbeschwören oder bist irgendein Nekromant, der irgendwelche Schlachtfelder aufsuchen muss und dann aus den Toten beschwört, ja, und du baust halt eine immer größere Armee auf oder deine Armeen und schickst die herum, die Karte aufklären und den Gegner niedermachen, und wer alle Gegner besiegt hat, hat gewonnen. Es gibt sehr viele Indies, also computergesteuerte, neutrale Gegner, die wandern aber auch herum und
lustig schützen. Das ist jetzt vornehmlich, geht es um die Strategie oder gibt es auch eine Backgeschichte, also wie das, so wie bei Civilization so?
Ja, nein, sondern die liest eher in den Unit-Beschreibungen und in dem Volk, das du spielst. Also okay. Das hat schon so einen kleinen Texthintergrund und du kommst beim Spielen dann rein. Aber im Prinzip ist es so eine Mischung aus Roguelike und Strategiespiel. Mhm. Also du spielst ein strategisches Roguelike, kann man sagen. Ja.
Wie viel kostet das Spiel?
Relativ teuer für ein Spiel, ich glaube 25 Euro. Mhm. Relativ billig für ein Illwinter-Spiel, das lässt halt 65 Euro kosten. Ja, und das ist echt viel. Das war Dominions 3 und das ist immer noch nicht im Preis gefallen wesentlich. Das ist immer noch auf der Höhe.
Konsequente Preispolitik.
Ja, ja, aber ich meine, ich bin so ein Fan von denen nicht.
Ja.
Haben wir das gern gekauft. Das
kann man sich als Depp einfach dann
installieren. Das ist über Desura und über Desura, der lädt das runter und spielt das unter Linux.
Verstehe.
Also die haben immer schon die Politik gehabt, dass ihre Spiele auch plattformübergreifend sind. Mhm. So viel zu meinem Thema. Schöner Nerd.
Ja. Dann machen wir was anderes Richtung schöner. Martin.
Soll man Meta-Demo vielleicht?
Genau.
Meta-Demo 49.
Das ist ja das Meta-Thema schöner Leben, schöner Nerd, nehme ich mit.
Arbeit, Freiheit, Grundeinkommen, wo kommen wir hin, wenn alle tun, was sie wollen, war der Titel von Meta-Demo 49. Und da war die Nicole Liga als Vortragende. Warte mal, jetzt werde ich noch schnell sagen, was die. Die ist. Soziologin, glaube ich, Wissenschaftlerin, die Leiterin des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte, was zuletzt, oder ist sie noch, Sozialwissenschaftlerin. Und die hat eben über darüber gesprochen, wie Arbeit bewertet wird und ob sozusagen unser System überhaupt sinnvoll ist. Wie sagt man das am besten?
Also jetzt ist bedingungslose Grundeinkommen,
oder? Ja, aber im weitesten Sinn sozusagen. Das, also ihr Ansatz war halt, derzeit ist es halt so, dass Arbeit immer in irgendeinem Geldwert bemessen wird und das Ergebnis ist halt, dass die Stundenlöhne wahnsinnig auseinanderklaffen vom höchsten bis zum niedrigsten. Und das stellt sich halt in Frage, weil es ja viel mehr gibt als nur sozusagen das Wirtschaftssystem. Selbst in Österreich gibt es ja einen riesigen Teil der Wirtschaft, wenn man so will, der nicht irgendwie mit in Geld bemessen wird. Zum Beispiel eben Kinderbetreuung zu Hause, Hausarbeit, wobei das ist eh noch das, was einfacher zu bewerten ist, oder Altenpflege. Und
die ganzen Vereins und
Ehrenamtlichen. Die ganzen, genau, alle ehrenamtlichen Tätigkeiten. Und derzeit ist es halt so, dass die Gesellschaft total fixiert drauf ist, wie sich das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel verändert, ob das ein bisschen steigt, ein bisschen sinkt. Und das Lustige ist, ja, also zur Erklärung, das Bruttoinlandsprodukt, das ist der Gesamtwert aller Güter, Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres innerhalb der Landesgrenze einer Volkswirtschaft hergestellt wurden. Und damit werden nur Dinge erfasst, wo tatsächlich Geld hin und her fließt.
Gibt es das berühmte Beispiel, wenn ich da Geld zahle, dass du ein Loch grabst und dann zahle ich dem Gregor Geld, dass er das Loch wieder zuschüttet, habe ich das Bruttoinlandsprodukt
ganz genau, ja,
erhöht.
Ganz genau so ist es. Und das Problem ist halt, dass der Steigerung des Bruttoinlandsproduktes manchmal ja eine Reduktion des wie nennt man denn das jetzt am besten, diesen anderen
Sektor? Glücksprodukt.
Ja, genau. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn jetzt statt bezahlter Kinderbetreuung unbezahlte Kinderbetreuung gemacht wird, wird trotzdem Kinderbetreuung gemacht, aber es steigt, also es sinkt das Bruttoinlandsprodukt. Genau. Und das ist eben das Problem. Und das andere Thema, was sie noch aufgeworfen hat, ist, dass ja ein einzelner Mensch nie den Sinn des Lebens für alle definieren kann. Und wenn man, da hat sie drei extreme Beispiele genannt. Einer findet, der Sinn des Lebens ist Party machen. Der andere sagt, der Sinn des Lebens ist meditieren, bis man die Erleuchtung findet. Und der dritte sagt, der Sinn des Lebens ist 80 Stunden in der Woche arbeiten, von mir aus, um möglichst viel zu verdienen. Da sind das drei komplett inkompatible Systeme, wenn man so will. Und es kann aber nicht wirklich irgendwer sagen, wer jetzt quasi recht hat, weil niemand weiß, ob es jetzt sinnvoller ist, zu meditieren. Und
am besten während der Arbeit meditieren.
Also in der Arbeit. Ja, freiwillig sein Ziel setzt, aber derzeit ist halt der extreme Fokus System, auf den, genau, auf den er arbeitet. Ja. Im klassischen Sinn.
Also der arbeitet, bezahlt
arbeitet. Bezahlt arbeitet, ganz genau, ja.
Es gibt ja in Bhutan oder Neapel, da tun sie ernsthaft nachdenken über so ein Bruttozufriedenheits- oder
Glücksprodukt.
Also wo sie sagen, es geht um die Zufriedenheit des Volkes insgesamt, also weil die einfach so eine schwache Wirtschaft haben, das kann man BIP zusammenbringen und sagen, es gibt halt auch andere Sachen und versuchen das ökonomisch, zumindest politisch behaupten sie, dass sie das ernsthaft versuchen zu berechnen.
Was ist die Einheit von Glück?
Ja.
Die sind da sehr buddhistisch, die haben da, also die
können das, glaube ich. Ja, eben, das ist das Problem, die Einheit von Glück, weil das kann man ja nicht bewerten. Und sie findet, dass man überhaupt wegkommen sollte vom Bewerten. Also es wird halt probiert, unbezahlte Arbeit in irgendeiner Form zu bewerten. Das geht bei Hausarbeit und Kinderbetreuung noch relativ gut. Aber überhaupt das Bewerten ist halt ein Problem, weil wie willst du eine gute Party zum Beispiel bewerten? Und ich habe diesen Ansatz zu dem ganzen Thema Grundeinkommen irrsinnig interessant gefunden, weil beim Grundeinkommen, wenn man mit Leuten darüber redet, ist ja das allererste Thema immer, wie hoch wird denn das nachher sein? Erstens ist das
nachher. Wo kommen wir denn da hin?
Wo kommen wir dahin? Dann tut niemand mehr was
arbeiten. Ja, genau.
Und das andere ist, wie hoch das nachher halt sein wird, das Grundeinkommen. Aber wie hoch das Grundeinkommen sein wird, das hängt ja ganz stark davon ab, was man eben für Lebenshaltungskosten hat. Weil wenn es selbstverständlich ist, dass man statt ins Kino zu gehen, Videoabend macht bei irgendwelchen Freunden, dann braucht man zum Beispiel nicht mehr die Kinokarten zahlen. Und da gab es dann in der Diskussion noch natürlich einen ganz interessanten Punkt. Das war zum Glück einer, der dagegen war. Die Stimmung war natürlich eher pro Grundeinkommen im MetaLab. Kein Wunder, kennt man alle den ganzen Tag. Open Source Software hat ähnliche Dinge entwickelt. Was ja überaus produktiv ist, muss man sagen, dass in dem Umfeld ist es dann eh ganz leicht argumentierbar, weil da haben wir dann alle was davon. Und einer hat eben gemeint, das ist ein Problem, weil wenn jetzt wir zum Beispiel eine Tauschwirtschaft machen oder eben nicht ins Kino gehen, sondern zu Freunden, dann gibt es keine Steuerleistungen mehr für den Staat, dass er eben Krankenhaus, Schule etc. finanzieren kann, weil ja nur dann Steuern gezahlt werden, wenn Geld ausgetauscht wird. Und quasi jede Tauschwirtschaft ist so etwas Ähnliches wie eine Schwarzmarkttransaktion, wenn man so will. Aber das ist halt ein bisschen, das ist halt das Problem, wenn man solche Themen aus der Perspektive vom jetzigen System zum Beispiel anschaut, weil wenn man jetzt zum Beispiel Schlaglöcher auf der Straße hernimmt, wenn es selbstverständlich ist, dass man eben unbezahlt arbeitet, dann kann man ja problemlos hergehen und sich auf seiner Straße, wo man jeden Tag fährt, sein Schlagloch zum Beispiel ausbessern, wenn es einen stört. Also dann muss es ist halt diese Gesellschaftsidee, die sie da eben vorgestellt hat, die ist eben so viel anders von dem, was wir jetzt haben, dass es da halt Probleme gibt, wenn man das jetzt aus der Perspektive von einer, wie nennt man es am besten, wirtschaftsorientierten Gesellschaft anschaut, weil viele Dinge dann halt in vielleicht informellen Gruppen irgendwie organisiert werden. Oder ein konkretes Beispiel, wenn man heute sein Kind in eine freie Schule schicken will, ist es selbstverständlich bei fast allen, dass man im Rahmen des Elternvereins viele Dinge in der Schule selber macht, oder sie ausmalen.
So gar nicht so
oder das allerbeste Beispiel, letztens habe ich mit einer Bekannten von mir geredet, wo die muss zweimal im Monat im Kindergarten von ihrem Kind kochen. Also nicht nur kochen, sondern auch das Essen einkaufen, kriegt sie ein Budget und dann eben kochen für die Kinder. Und das ist immerhin jede zweite Woche, kann man sagen. Also einen Tag, nicht die ganze Woche, sondern einen Tag. Und also es ist nicht so, dass das völlig absurd ist und unmöglich, weil teilweise funktioniert es ja jetzt schon.
Aber es kommt halt nicht im Prinzip um das bedingungslose Grundeinkommen? Oder war
das gar kein Thema? Ja, genau, wohl das bedingungslose Grundeinkommen ist schon ein Thema, weil
es wird immer wieder politisch gefordert von verschiedenen.
Genau, von den deutschen Piraten zum Beispiel.
Und da sollte man ja sagen, dass das bedingungslose Grundeinkommen etwas ist, was wir im Prinzip eigentlich schon haben in Österreich.
Eben, ja genau.
Zumindest für Leute, die sozial versichert sind. Ich könnte mich jetzt sagen, ich tue jetzt 10 Jahre Nase bohren und würde trotzdem nicht verhungern als Österreicher. Ne? Ich würde Arbeitslose kriegen und dann Notstand kriegen. Ich habe zwar keinen Anspruch auf Notstand, aber ich würde nicht hungern oder betteln müssen. Ne?
Genau. Und die, also die Idee ist halt, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen gibt, dann
was ist,
dann ist quasi ist diese, dann ist das, das Einkommen, das man zum Leben braucht, entkoppelt von dem Beruf, den man hat sozusagen, zumindest bis zu einem gewissen Grad, weil so hoch wird es jetzt sein. Grundeinkommen. Genau, das heißt der Grundeinkommen. Und dadurch hat man dann eben die Freiheit, sich zu überlegen, ob man jetzt zum Beispiel auf der Straße ein Schlaglöcher ausbessert oder in der Schule vom Kind die Wand streicht. Oder eben...
Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich möchte, dass jeder Schlaglöcher ausbessert.
Vielleicht. Nein, das ist, macht jeder
technisch versiert oder Brücken repariert.
Es ist ja so, dass... Es ist ja nicht so, dass...
Das Modell ist nicht auf jeden Bereich übertragbar, wollte ich damit sagen.
Also ich denke, dass... also einerseits ist es ja so, dass du schon, dass die allermeisten Leute, so wie sie jetzt arbeiten, weiterhin arbeiten werden, weil das ist ja eben nur ein Grundeinkommen. Und das andere, man wird sich ja dann in Gruppen zusammenfinden, wo eben sich die Leute für das interessieren, was sie tun. Hm. Und deswegen wird das auch mit Brücken funktionieren, weil also da wird es halt ein paar geben, die das gegen Bezahlung nach wie vor machen. Und dann gibt es halt welche, die sich einfach so dafür interessieren. Und
das reguliert sich auf diesem Wege.
Genau,
und die arbeiten damit mit. Mit. Was ja, Beispiel, weiter, die Brücke wollen, werden sie halt was arbeiten müssen, um wenn zahlen, der die Brücke baut.
Das dann ist ein, Beispiel, das man oft noch hört. Es gibt ja so viele Sachen, die niemand machen, weil wir zum Beispiel Klo putzen. Und ein Effekt von bedingungslosen Grundeinkommen wäre, dass ja die Wertigkeit von bestimmten Tätigkeiten komplett anders wird, als sie jetzt ist. Und da ist zum Beispiel Klo putzen ein Beispiel, weil das Klo putzen ist dann natürlich viel wertvoller. Weil ja, wenn jetzt niemand mehr Klo putzen muss, dann wird die Wertschätzung von der Tätigkeit des Kloputzens natürlich viel mehr steigen, weil ja das jeder froh ist, wenn es ein geputztes Klo gibt. Wobei bei öffentlichen Toiletten weiß ich nicht, ob das da anwendbar ist. Wir sind meistens eh in einem furchtbaren Zustand. Aber das ist zum Beispiel ein super Beispiel, wenn es das gäbe, könnte man vorstellen, dass die öffentlichen Toiletten eher sauberer als schmutziger sind als jetzt, weil viel schlimmer als sie jetzt sind, können sie kaum werden.
Und du meinst, weil es genug Freiwillige geben würde, sagen, mir ist das sehr viel wert, dass er saubere Toilette gibt.
Genau, oder
ein anderes Beispiel. Oder ich bezahle ihn dafür, dass er das jetzt putzt.
Genau, wenn ich mal hätte, kann man sich ja im Prinzip jeden Platz in Wien anschauen, wo es eine Schule oder so in der Nähe gibt, da liegt wahrscheinlich Unmengen Dosen, Papierdeckel, also so Papierteller liegen herum und solche Dinge. Und da spricht ja nichts dagegen, einfach da ein paar Dosen wegzuschmeißen, wenn man dort ist. Aber das macht jetzt keiner, weil keiner empfindet das als seine Aufgabe.
Hm. Ja. Ich glaube, das sind aber zwei Sachen. Das eine ist, ob du einen Anspruch auf Grundversorgung hast, und das andere ist, ob du, wie soll ich sagen, etwas fürs Gemeinwohl tun willst. Ich glaube, die müssen wir schon entkoppelt sehen, die beiden Sachen. Weil wir haben vorher über das
ja,
schon diskutiert.
Ja, kann, muss nicht. Aber weil du vorhin gemeint hast, dass der Notstand eigentlich das bedingungslose Grundeinkommen ist.
Aber es ist nicht bedingungslos, weil ich habe keinen Anspruch.
Genau. Genau.
Es könnte in der Praxis, wenn ich mich sehr blöd aufführe, die Republik sagen, du kriegst das nicht.
Richtig, das genau. Also da gibt es noch einen grundlegenden Unterschied.
Und was noch dazu kommt, was aber das bedingungslose Grundeinkommen gar nicht beseitigen tät, ist die Frage, ob du berechtigt bist dafür. Wir haben ja sehr viel illegale Einwanderer oder Einwanderer, die also Asylwerber, die jetzt nicht arbeiten dürfen. Ne?
Da müsste das bedingungslos schlagend werden.
Ja, für wen bedingungslos?
Ja,
für die Privilegierten, die einen österreichischen Pass haben, oder für alle, die zufällig gerade im Raum der Republik sind oder sogar die herkommen wollen.
Ja,
das heißt, wenn du es so lässt, wie es bis jetzt ist, wird es eigentlich nur den Notstand sozusagen garantieren. Du hättest dann einen Notstandanspruch, wird aber im Wesentlichen gar nicht viel ändern. Weil du hast
genau,
nach wie vor Leute, die alles tun würden, um hier zu leben und deshalb auch jede Arbeit annehmen würden, weil sie ja keinen Anspruch auf Grundeinkommen haben.
Genau, also ich denke, in einem Großteil der westlichen Welt wird sich wahrscheinlich nicht allzu viel ändern, weil es ja jetzt schon viele Sozialleistungen gibt. Und deswegen finde ich es ja besonders lustig, wie viel Abneigung man da oft hört, wenn man mit Leuten drüber redet. Ich denke, das
wird sich schon einiges ändern. Wenn jeder das bekommt, wenn man auch arbeitet, dann hat man einfach zum Beispiel die Kohle für die Miete drinnen. Und das ändert sich schon. Da ist der ganze Existenzzwang, verschiebt sich.
Ja, ganz genau.
Für welche Miete? Ne?
Ja, genau.
Für welche, genau. Wenn du wirklich jetzt ein Haus mit Swimmingpool haben willst oder mit großen Garten wirst,
was dir dann wert ist. Genau, richtig. Aber prinzipiell ist
nicht anders als
jetzt. Ein spannender Aspekt.
Na, doch anders.
Ja, also garantiert, also mehr Sicherheit.
Hat. Genau.
Mehr weniger Zwang.
Vor allem kommt die Flexibilität dazu, dass man viel leichter sich, man kann viel leichter sagen, überlegen wir jetzt, was ich tatsächlich machen will, weil du ja kein Problem hast, dass du deine Miete zahlen musst. Genau. Außer natürlich, ich weiß nicht, ob das ist halt eine Übergangsphase, weil das ist ja jetzt schon ein Problem, dass sich Leute auf Kredit irgendwas kaufen, was sie eigentlich nicht wirklich brauchen. Und dann, das kann natürlich mit einem Bedingungs- und Grundeinkommen genauso passieren. Aber
ja, nicht
tendenziell ist es halt eher so, dass es mehr Freiheit gibt mit bedingungslosen Grundeinkommen, meiner Meinung nach.
Ich denke, das wirklich Schöne wäre wirklich, dass einige Leute sagen, ich brauche keine große Wohnung, sondern ich will den ganzen Tag im Metalab an irgendwelchen Open-Source-Projekten arbeiten und ich habe auch keine Familie, die ich ernähren muss. Die können das...
Na, Moment, das ist ein spannendes Thema, die Familie.
Ich sehe das jetzt so, auch wenn die Familie ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte, hast du wahrscheinlich, wenn es eine halbwegs eher anspruchsvolle Frau hast, sagt die, du arbeit, was sie möchte.
Nein, aber es gibt auf YouTube einen Film in Spielfilmlänge über das bedingungslose Grundeinkommen. Sollte schon im Google Plus drinnen sein, oder? Sonst gehen wir es rein, das gebe ich auf alle Fälle noch rein. Und der Vortrag im Metalab, der hat das Ganze von einer ganz anderen Seite als der Film beleuchtet. In dem Film gab es dann eben noch das Thema Familie und da wurde eben das Beispiel gebracht, wenn jetzt einer arbeitet und von mir aus 10.000 Euro im Monat verdient und der hat nur einen Hund, dann kann der verbratete 10.000 Euro für sich allein, keine Ahnung, was er damit macht, der kann sich dann halt ein Haus mit Pool essen und dann in der Nacht im Pool herumschwimmen statt schlafen oder was auch immer. Und wenn jetzt einer eine Familie hat, dann ernährt er vielleicht die Familie und wenn es jetzt aber ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, dann hat ja der die Familie ernährt, bei zum Beispiel Gehaltsverhandlungen einen viel besseren Standpunkt, weil ja jedes Familienmitglied da ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegt. Und gerade bei Kindern gibt es ja die Familienbeihilfe eben jetzt schon und wenn sie noch ganz klein sind, das Kinderbetreuungsgeld, also da gibt es einige Sachen, wo die einzige Bedingung ist, dass man mit Mutter-Kind was zum Kinderarzt geht. Also da ändert sich nicht allzu viel.
Und trotzdem gibt es extreme psychologische Ängste und Vorurteile, wenn jemand sagt, ja, wir wollen ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Genau, das ist
ja, also ich muss zugeben, ich habe das auch selber, dann denke ich mir immer, ja, angenommen, es ist 1.000 Euro für jeden, dann denke ich mir, ja super, dann macht keiner mehr was, die 1.000 Euro sind in 0,0 mehr wert. Ne? Das ist sofort instinktiv vermutet, das wird die Inflation anheizen.
Ja, also das ist also von heute auf morgen wird das sowieso nicht eingeführt werden können, denke ich mal. Sondern nur schrittweise. Und ihr denkt, dass nur die allerwenigsten Leute tatsächlich nichts tun würden, weil irgendwas macht ja jeder.
Bekloppt von. Total nichts tun.
Ich bestätige, ich war mal in einem Job, wo ich unterfordert war. Das ist auch anstrengend.
Naja.
Also ich habe da gekündigt.
Wenn du kündigen kannst, dann ist es super, aber wenn du jetzt zum Beispiel das Geld brauchst, um die Wohnung für die Familie zu zahlen, dann ist das unter Umständen ein Problem, könnte man vorstellen.
Dann brauchst du nur Straßenbahn fahren, die werden lauter Leute unglücklich rumlaufen.
Deswegen mal mit dem Radl.
Es gibt wirklich hier.
Und ganz zum Schluss hat sie noch was Interessantes gesagt, nämlich, dass es ja heute schon so ist, dass man mit überlegtem Konsum sich Unmengen Freiheit sozusagen erkaufen kann, unter Anführungszeichen, oder eigentlich das Gegenteil davon, weil man ja, wenn man sich eben überlegt, was man wirklich braucht und was nicht, dann kann man eben aus dieser Abhängigkeit von Geld relativ leicht entkommen. Wenn man zum Beispiel mit einem Radl fährt statt mit einem Auto. Das ist halt problematisch, wenn die ganze Gesellschaft gerade beim Auto darauf ausgeht, ist, dass man ein Auto braucht, um in die Arbeit zu fahren. Aber es gibt ja andere Dinge auch noch. Ja,
dazu muss ich was Interessantes sagen.
Man muss auch kaufen und reparieren lassen.
Aber das kostet bei weitem weniger als ein Auto. Das kannst du auch selber reparieren. Rad reparieren ist auch ein interessantes Beispiel, wenn du es selber reparierst, dann kannst du damit genauso umfahren, wie wenn du es von einer Werkstatt reparieren lässt. Aber wenn es die Werkstatt repariert, ist es im Bruttoinlandsprodukt drin.
Mhm. Könntest du mal ein Auto auch, ein Auto selbst reparieren geht auch.
Ja, ja, aber da brauchst du...
Ein bisschen komplizierter wieder, aber...
Ja, ja, genau, es ist alles komplizierter beim Auto.
Ja. Ich bin in der glücklichen Lage, ich kann sogar alles zu Fuß gehen.
Na, ja, umso besser, das ist das Allerbeste. Ich
habe so lange kein einziges Mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren.
Also nicht einmal Öffi.
Ja, ja, alles klar.
Eine kleine Umfrage machen hier bei den Biertochern. Hat irgendwer Auto?
Nein.
Nein?
Ich habe
keine autofreie
Auto. Meine Freundin hat ein Auto, also wir haben ein Auto in zur Verfügung.
Trotzdem nicht
zu essen. Aber es ist eher, wenn wir beide nicht aus Wien stammen und die Wochenenden nach Hause fahren und so, und da ist ein Auto. Also ein Zug geht auch, gute Verbindung, ja, aber es zum Hin und Her transportieren einfach dann halt schon schwieriger. Aber ich muss sagen, es ist auch viel Bequemlichkeit dabei. Man könnte auch viel mit Zug fahren und manchmal finde ich Zug fahren, also nicht nur manchmal, oft denke ich mir, im Zug könnte ich mich jetzt hinsetzen, so anderthalb Stunden, hätte mehr Ruhe und so im Auto quäle ich mir jetzt, keine Ahnung, um die Dresdenstraße raus.
Wenn du jetzt selber fahren musst.
Ja, vor allem am Wochenende hast du den Freitag, Nachmittag draußen und am Sonntag rein. Hast du als, wenn das Auto nicht in Wien gemeldet ist, hast du keinen Parkticker, dann musst du den Parkplatz suchen. Und
ja, ist aber auch die Frage, wo man rausfährt, ob es abgelegen ist oder ob es irgendeine Verkehrsstrecke gibt. Nach Linz ist nicht so schlimm, mit dem, also hinzukommen mit dem Öffis, also mit der Bahn.
Mhm. Nein, es ist, zu, also zu mir nach Hause geht es nicht gut.
Du wolltest gerne noch irgendwas sagen, heißt, oder?
Nein, ich wollte nur sagen, ich habe mit Jugendlichen mal geredet, da ging es zwar ums Thema Rauchen, aber es ging so ein bisschen, was man braucht und was man...
Rauchen ist auch ein super Thema, ja.
Und dann hat mir eine so beinahe gesagt, ja, haben Sie schon mal was von Gruppenzwang gehört?
Mir ist das ja, ganz
total
genau.
Fremd das vorgekommen, aber das war für 20-Jährige anscheinend ein extrem wichtiger Faktor.
Gruppenzwang ist
genau, nicht irgendwie ja. Sagen, sie tanzt jetzt aus der Reihe, ne? Das geht sozial nichts an.
Ja, die Jugend. Ja. Aber ja, auch so fast zum Thema Grundeinkommen, wenn man nachher niemand mehr arbeitet, könnte man Roboter nehmen.
Das ist gut,
weil die intelligente Roboter die Ausstellung hat. Was war
ja.
Arbeiten die für uns?
Die Roboter arbeiten, also es ist ja tatsächlich so, dass viel von Maschinen übernommen wird und die, das ist in dem Film ein Thema zum Grundeinkommen, den könnt ihr anschauen, aber bei der Roboterausstellung, bei der Robot-Challenge geht es nicht um arbeitende Roboter, sondern da geht es eigentlich um Roboter, die sich gegenseitig aus dem Ring werfen.
Und Flugdrohnen?
Also
und kleine Autobahnen,
stimmt, die genau.
Die
Flugdrohnen machen sich nicht gegenseitig
platt.
Ja, das war ein bisschen weniger martialisch als das, was du meinst. Du meinst das Video, wo das so Ketten singen,
durchschneiden. Ja, na, oder ist gegenseitig umhauen oder noch ins Feuer schieben.
Ins Feuer schieben, nein, das ist also bei der Robot Challenge schaut das so aus, da gibt es einen Ring. So wie beim Sumo-Ringen zum Beispiel. Und dann gibt es, also ein Beispiel sind halt so kleine Würfel mit Rädern im Prinzip.
Das waren diese Lego-Roboter.
Die gibt es in verschiedenen Größen. Von, also eine Kategorie ist das Mindstorms. Und dann gibt es große Würfel, mittlere Würfel, kleine Würfel. Und du kannst innerhalb des Gewichts und Volumens Limits kannst quasi machen, was du willst. Und dann werden die halt standardisiert aufgestellt und gibt damit irgendein Infrarotsignal oder so, macht der Start. Und dann fangen die zum Vorne an, je nachdem wie sie programmiert sind, und versuchen den jeweils anderen Roboter aus dem Ring zu schießen.
Das heißt, wenn man schlecht ist und freiwillig aus dem Ring fährt, weil er sich verfahren hat und so.
Nein, ja, das wäre natürlich die einfachste Variante, aber wo ich zugeschaut habe, waren die Roboter intelligent genug, nicht von selbst aus dem Ring rauszufahren. Und ich habe auch gesehen, der war total gefinkelt, der hat vorne nämlich so eine Lasche drauf gehabt und das mit dieser Lasche unter den anderen Roboter reingefahren und dass die Radl vom anderen Roboter eben nicht mehr am Boden sind und dann hat er ihn einfach weggeführt.
Das haben besonders sie im DSF oder auf Eurosport auch gehabt.
Ja.
Der gewonnen hat am Ende, war so einer der alle
Roboter, ja, genau.
Extrem klein, extrem leicht, einfach drunter gefahren unter die Großen aus dem Kopf.
Ja, genau. Und das, ich glaube, da gab es einen humanoiden Bewerb sozusagen, wo richtig gehende Roboter sozusagen Sumo-Ringer-mäßig sich gegenseitig rausschmeißen, weil die so wenig gesehen. Hast du es zufällig gesehen?
Nein, habe ich auch nicht gesehen. Den einzigen humanoiden Roboter, den ich gesehen habe, war dieser IO, aber der war nicht bei einer Veranstaltung, der ist nur
das so. Das war quasi Messe, ja genau, Werbung. Das ist irgendwie für Schulen gedacht.
Ja, und der kann, das war aber schon beeindruckend, der kann wirklich gehen wie ein Mensch. Also der ist so wie eine Puppe halt so
groß, ja, genau.
Ein Viertelmeter hoch. Und aber kann, hat alle Bewegungen also anatomisch korrekt. Also er kann jetzt, wie soll ich sagen, er kann nicht ein Bein hinterm Rücken tun, das bewiesen. Und dann hat ihn die Betreuerin hat ihn dann immer wieder umgeschmissen und halt verkehrt herum hingelegt oder so am Hals gestellt und dann ist er so am Boden gelegt und dann hat er sich ganz korrekt nicht ganz wie ein Mensch, aber fast, hat halt so sich mit den Armen erst aufgestützt und dann halt so wirklich aufgestanden, dass er wieder gestanden ist und so. Und dann den versuchen es halt so als Lehrer.
Genau, das ist ja scheinbar
programmierbar. Genau, kannst du ihn programmieren und sie hat dann versucht, ihm einen Ball zu zeigen. Dann, wenn er gut drauf war, hat er den Ball nachgeschaut und dann mit dem Ball so Fußball gespielt und kleine Kinder haben sich dann urgefreut und sofort mit dem Ding interagiert und man kann ihn auch programmieren, dass er Witze erzählt oder dass er halt auf Reizwörter reagiert. Aber es hat dann auch ziemlich gefailt, weil an der Messe halt so viel Lärm war und so viele Leute und so viele Lautsprecher durch sind, ist er dann immer wieder, dass er es bei den Augen gesehen, die haben so geleuchtet und dann sind es dunkler geworden und er ist so wups und sich dann. Dann hat sie ihm immer am Kopf gekaut, dann hat er gesagt, Notausschalter oder so, dass er wieder was tut, aber die meiste Zeit war er überfordert. Was er zusammengebracht hat, war halt ja, und auch so am Objekt nachgehen und dann hat er auch so, kannst du mal so Tricks machen, dann hat er so da, als ob er Golf spielt und dann hat man raten müssen, was für ein Spiel er herzeigt und wenn man es richtig bleibt, dann hat er so gelatscht und so, ja, also du kannst halt recht viel mit ihm machen.
Mhm. Roboter-Baby sieht das sehr cool.
Ja, ich glaube, in die Richtung geht es eigentlich, dass du einen virtuellen Kamerad hast.
Das machen hauptsächlich die Asiaten, so für die Koreaner oder Japaner, genau. Alles.
Schon mit diesen creepy realistischen Plastik.
Oh ja, ein Japaner, der sich selbst nachgebaut hat, mit dem, der schaut fast so aus wie der selbst.
Ja. Das heißt, der Uncanny Valley, also wenn es.
Ah ja, genau, richtig.
Dinge jetzt schon süß aus, solange sie sehr abstrahiert noch sind und verniedlicht, so große Kinderaugen, Comicfiguren.
Genau.
Und dann gibt es ja das, ab den Zeiten, wo sie mal sehr echt ausschauen,
richtig.
Schaut es einmal ur-creepy aus und dann schaut es wieder natürlich aus.
Das Uncanny Valley, also, das ist ein.
Das können wir verlinken, das können wir Wikipedia nachlesen. Der Uncanny Valley ist so quasi das gruselige Tal.
Aha, also
Dinge schauen, zum Beispiel, du hast ganz abstrahierte Figuren, Comicfiguren mit großen Kindchenschemen und so Zeichen, schaut süß aus und desto realistischer ist, du es magst. Auch die Bewegungen und Mimik. Und da gibt es so einen Moment, wo es auf einmal nur creepy ausschaut. Ja. Es ist kein Mensch, es schaut aber fast so aus wie ein Mensch.
Genau.
Das
ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist zum Beispiel dieser Final Fantasy Film, den es ja gegeben hat, den sie so promotet haben als erstes fotorealistisch gerendertes Ding. Und das schaut auch diese Leute schon Ding, aber es ist dann teilweise wirklich creepy, weil die Mimik halt nicht ganz hinhaut.
Es ist genau so Dinge, die unbewusst ablaufen, wenn du so Mimik wahrnimmst und das passt dann nicht. Oder, und dein Gehirn sagt dir dann, hoppla, das ist irgendwie. Gefahr. Aber es gibt sicher ein bisschen Erklärung dazu.
Wir können noch ein paar Themen für nächstes Jahr unterlassen.
Ja, wir kratzen nämlich an der magischen 1,5-Stunden-Grenze.
Oh. Naja, also wir sollten dann noch. Wäre noch einiges.
Liebe Hörer, noch 15,5 Stunden zu tun.
Wir haben
machen wir eine Stelle bis 17 zu
erreichen. Gibt es nur euch so
angenehm
heiß in dem Raum?
Es ist heute relativ heiß, weil es
karibisch.
Weil es draußen so warm ist und die Haut dann quasi noch Winter ist, kommt man vor.
Das ist ja, die Heizungsrohre.
Oder Regen so beim Podcasten und dann alles so viel Hitze ausstrahlen.
Ja, die CO, die hat halt genug Geld zum Heizen.
Ja, es ist wohl isoliert. Die Heizungen sind halt noch nicht nachgedrückt.
Kommen wir noch was Wichtiges.
Was Wichtiges. Ich kann auch schnell was ankündigen, es dauert nicht lang. LPI hat eine neue Zertifizierung, Linux Essentials. Das ist für Schulen oder Ähnliches, das haben sie es auch auf der CeBIT angekündigt, als Linux im als Schulfach. Wollen sie in München dann auch noch nächstes Schuljahr einführen gleich, als neues Schulfach.
Dass also man, wirklich Linux, oder?
Genau, dass man so grundlegende Linux-Sachen mit verschiedenen Sachen, so wie auch allgemein das Betriebssystem oder auch LibreOffice oder OpenOffice.
Also wirklich eine Microsoft-freie EDV-Ausbildung mal.
Genau, das ist so, wie sie früher halt auch immer gemacht haben, PowerPoint und Word und ein Windows-Crash-Kurs, wo dann halt alles genauso ausschauen müssen, wie es halt gerade ist bei Microsoft. Machen sie jetzt zum Beispiel, dass sie nicht nur OpenOffice, sondern auch LibreOffice oder so parallel, dass ein paar Sachen, die nicht genau gleich sind, aber dass sie die Grundkenntnisse mal erlangen, dass sie auch Probleme lösen können, wo sie nicht klicke auf das Menü genau dort und wenn es sich ändert, haben sie ein Problem.
Ja.
Deswegen ist es gut, wenn sie mehr als eine Lösung von irgendwas mal lernen, dass sie
Problemlösefähigkeit.
Ja, genau. Dass sie Problemlösungen machen können, analysieren. Ja, und der Vorteil davon, dass als Schulfach können Sie dann auch gleich eine Prüfung ablegen und dann eine LPI-Zertifizierung dafür kriegen. Die Bücher und die ganzen Unterlagen kriegen die Schulen dann kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Prüfung selbst wird wahrscheinlich halt wie die LPI-Zertifizierung halt selbst immer uns kosten.
Ja.
Ich weiß es nur von der ersten echten LPI oder echten in Anführungszeichen. LPIC, das kostet glaube ich so um die 100 Euro.
Okay.
Bei den vergünstigsten so um die 80, glaube ich, wenn man das Projekt an einer Veranstaltung macht, gibt es günstigere. Und das wird bei denen ist der Angel wahrscheinlich auch
um die so ungefähr so kosten oder vielleicht 50, aber nur das sollte im Bildungsbudget noch irgendwie drin sein.
Die sind voll billig eigentlich, oder?
Naja, von der Zertifizierung ist das extrem billig. Und die Unterlagen kriegen sie gratis.
Ja,
super, die
Menschen. Ja, dann mache ich noch schnell eine Meldung. Jetzt geht ja die Gartensaison wieder los und damit auch die Guerilla-Gardening-Saison. Ich weiß nicht, wollen wir das bei dem Podcast noch dran stöpseln, den Gorilla?
Ja, klar.
So stehst du es mal nur an und
redest. Ja, genau, da kommt dann im Anschluss noch ein kurzer Abriss zum Thema Guerilla-Gardening in Wien. Und was das Ganze ist und was das soll. Und wer gerne mitmachen will, da gibt es also einen Garten, wo es am Samstag losgeht, am Samstagnachmittag um 14 Uhr. Und zwar in der Leggenfeldgasse. Ich schreibe es für den Kalender rein.
Diese Woche
ist. Diese Woche, genau. Also für die Hörer jetzt übermorgen oder so. In der U-Bahn-Station Leggenfeldgasse Richtung Burger King. Und da gibt es eben einen Garten.
Gut, haben wir sonst noch irgendwas, wo wir Aufnahmen haben oder ähnliches?
Und wie, du hast jetzt einen Anschluss, bringst du ein Interview über das Guerilla Gardening?
Das habe ich
schon verschickt. Das heißt, das hören Sie auch im Anschluss an diesem Podcast.
Ich werde schnipseln.
Sehr gut. Gut, ja, das ist kein Interview, sondern ein Vortrag eigentlich.
Das war alles Wichtige,
aber wir können ein paar Sachen ins nächsten Podcast. Ja, oder eine cool, das ist kurz angenehm, was wahrscheinlich aktuell ist noch. Ich weiß nicht, von wem das, da steht noch wieder auf dem Podcast. Meldung, 40.000 OLPCs und Solarpanels verbrannt in Peru.
Ja, und zwar in Peru ist ein Lagerhaus abgebrannt, wo Bildungsmaterial war und auch 40.000 OLPCs, die also dafür gedacht waren, dass sie ins Land verschifft werden, in diese Schulen. Mhm. Und auch sehr viele Solarpanels haben es drin gehabt, um eben die Dörfer mit Strom zu versorgen. Das ist jetzt alles abgebrannt. Man sieht auf dem OLPC-Forum gerade ein Diskussionsthread dafür. Sie haben jetzt aufgerufen zu spenden und ich habe schon gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, von Europa aus zu spenden. Und sie haben aber geantwortet, nein, sie wollen jetzt eigentlich Sachspenden in Lateinamerika. Also das wird wahrscheinlich US-Amerikaner oder andere mal irgendwelche Überbrückungsmaterialien und so schicken. Und es ist, glaube ich, auch noch nicht ganz geklärt, wie das mit der Versicherung ist und ob es einfach ein Unfall war oder jemand, ein Brandstifter.
Man weiß es nicht.
Das ist einfach ein Pech. Ne?
Ja, das ist ja ungleich unterschiedlich, wenn bei uns 40.000 Rechner irgendwo abbrennen, also dort, wo es
dann herum
gebraucht Rechner brennen, wo es wirklich viel mehr bewirkt hätte.
Ja, und vor allem, es waren wirklich die für die Dörfer gedacht waren. Also, und Peru ist eins der Länder, das wirklich die besten OLPC-Programme hat. Also, oder sagen wir nicht die besten, aber das ist das Größte, also im größten Maßstab.
Ja.
Und das trifft jetzt natürlich besonders hart.
Gut, ich würde sagen, die anderen Sachen geben wir für nächstes Mal auf.
Ja, bis da rennt auf nichts davon.
Eine. Einmal kurz vorlesen.
Ah ja, natürlich.
Ah ja, auf Wunsch von Max, Neues von Martin Balluch.
Ja.
haben wir was Neues von Martin
Balluch? Naja, ich will einfach nächste Woche über Kanismus und Kanisten erzählen. Oh, okay. Wenn Martin Balluch so unser Held ist. Was, das finde ich ganz cool. Dann war nämlich vielleicht zum Anteasern, die Melanie Joy, die hat den Begriff sozusagen geprägt. Die war gestern im Nick und hat eben einen Vortrag drüber gehalten.
Und du berichtest dann?
Genau, das werde ich nächste Woche erzählen. Und da, also wer will, kann sich das YouTube-Video anschauen von dem Vortrag.
Welches du?
Welches tatsächlich noch nicht verlinkt ist. Ja. Beziehungsweise es ist indirekt verlinkt. Auf der Facebook-Event-Seite, die verlinkt, habe ich das YouTube-Video verlinkt.
Indirekt ist alles im Web.
Ein schönes Abschlusswort. Eine generelle Weisheit.
Maximal drei Wege oder so.
Sie finden alle Informationen dieser Welt in den Links zu unserem Podcast.
Genau.
Schön.
Direkt oder indirekt.
Na gut, viel Spaß jetzt mit unserem Extra-Content.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Doch dadurch ermöglicht das Thema Guerilla Gardening eigentlich vielen Leuten sehr, sehr einfach, sich zu beteiligen. Also einerseits, also ich sehe jetzt einfach ein paar Sachen, sind in der Diplomarbeit von der Julia auch sehr gut rausgearbeitet. Was so die Ansprüche sind, also ganz klar, also Gestaltung des öffentlichen Raums, also so dieses Mitgestalten, das Ändern an der Stadt, wo man das auch ganz schön sieht, ist, in Wien gibt es das noch nicht so viel, aber in anderen Städten sehr viel, also so Baumscheiben, wenn es irgendwo Bäume gibt, so rundherum dann eher so Hundebiss ist, das halt irgendwie abzugrenzen und zu begrünen In Wien habe ich das gesehen, bei der Uni Wien gibt es diese ÖGB-Bibliothek, Bücherei, Buchgeschäft, Buchladen, und die haben davor als Aktion von ihnen einfach diese Baumscheiben und diese Flächen, die am Straßenrand sind, begrünt mit Sonnenblumen und anderem. Es gibt auch Leute, die das halt so zum Beispiel halt auch als Aktionsform mitverwenden. Also da sieht man eine Aktion, die sich gegen Billboards, also gegen Werbetafeln gerichtet hat. Und was auch dann vom Verständnis, also so Richard Reynolds und Co. tun sehr stark so dieses in der Nacht und die Gorilla Garden ist die in den Ausdrücken und Clandestine irgendwie so im Dunklen irgendwo im Beet anliegen oder so. Und in der Praxis geht es auch ganz anders. Also einfach eine Warnweste anziehen oder Gärtnerkleidung und irgendwo auf einer Fläche was machen. Wenn du ausschaust wie das Stadtgartenamt, wird kein Mensch dich fragen, was du da tust. So, der schaut einfach auch aus wie ein städtischer Mitarbeiter, der pflanzt einen Baum. Der fragt niemand nach, sei zufällig vor dieser Werbetafel. So, auch viele andere Aktionen, die es gibt, finden einfach nicht in der Nacht statt. Es ist auch eher sogar teilweise manchmal kontraproduktiv, wenn du da irgendwo in einer Brachfläche in der Nacht anfängst rumzuscharen, ist es relativ wahrscheinlich, dass irgendwelche Nachbarn, die so recht hellhörig sind, eine Panik schieben, dass irgendwo was zerstört, ausgeraubt oder sonst was wird und die Bullen holen. Und wenn du das untertags machst, dann fragen die Leute dich vielleicht, und wenn du sagst, du legst deinen Garten an, das ist eine Aktion im öffentlichen Raum, oder was auch immer, da geht es um die Stadtbegrünung, das wird ja gerade von der Stadtregierung umgesetzt und ist da Teil davon, dann wird kein Mensch irgendwas dazu sagen, vielleicht irgendwelche seltsamen Leute drauf schimpfen, aber es wird niemand die Polizei holen im Normalfall. So. Und also so auch was Polizeikontakt angeht, es kommen dann später noch so Aktionen aus Wien, und da sind auch ein bisschen die Sachen, die in der Brille gerade in der Gruppe gemacht wurden, skizziert. Also es gab mal eine Brachfläche, die haben wir begrünt, da waren wir öfters dort, und irgendwann sind wir am Gießen und Pflanzen, und irgendwer von den Nachbarn hat halt die Polizei gerufen, weil da war auch ein leerstehendes Gebäude, und die haben halt geglaubt, dass da irgendwie jemand das besetzen möchte oder ich weiß nicht was, oder irgendwas halt zerstört. Und dann sind halt irgendwie so zwei Streifenpolizisten vorbeigekommen. Und dann haben die uns halt noch fertig gießen lassen und wir konnten gehen ohne Personalien. Denen war das. Die haben halt dann gesehen, das sind irgendwie ein Haufen Leute, die halt irgendwie mit einer Schaufel dastehen und irgendwie Erdbeeren pflanzen. Also denen war das dann auch ziemlich egal. Und also es hat funktioniert. Also wir haben dann einfach denen gesagt, ja, und das ist irgendwie ein Uni-Projekt und wir pflanzen da was und wir sind dann eh gleich weg und denen war das dann wurscht. So. Natur in die Stadt zurückbringen, also dieses Beton-Ding halt irgendwie ändern, also natürlichere Räume schaffen in einer so eher Beton-Grau-Glas-Stall-Wüste. Sieht man so ganz schön, das ist ein Parkplatz gewesen, mit den Autos dann gleich. Der ist halt ganz schön begrünt worden mit verschiedenen Sachen. Eis da hinten. Das wird auch von den Hopis gepflegt, wurde die drei Schwestern. Das wird auch in Gorilla Garden im Kontext ganz oft verwendet. Einfach Mais und Bohnen, die auf dem Mais raufranken, und unten Kürbisse, die das Ganze beschatten. Das ist von den Nährwerten, also von dem, was die Pflanzen brauchen, gleicht sich das aus, und das ist eine super Kombination. Eine weitere Motivation, die vor allem in New York oder halt im Kontext sozialer Bewegungen, die halt Land aneignen, ganz, ganz wichtig ist, ist die Ernährungssouveränität. Also mit dem, was man anbaut, auch selber leben können. Ist eigentlich recht klar, aber die Idee, die dann halt auch zum Kontext Stadt dahinter steht, ist halt so die Frage zu stellen, was ist Stadt? Kann Stadt sich auch selbst versorgen? Wie könnte eine Stadt ausschauen, die halt irgendwie sich mit dem Umland oder mit den Flächen in der Stadt auch dann selbst erhält oder so. Vor allem im Kontext Ernährungssouveränität hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel an Vernetzung getan. Also es gibt so von Via Campestina oder Agrartag und anderen Gruppen das Treffen, wo sich dann verschiedene Kontexte, also von so irgendwie Bergbauern, Bäuerinnen oder halt dann eben lokale Foodcorps, wie zum Beispiel Ochsenherz irgendwie in Wien, oder kannst du noch was erzählen von der Gemüsewerkstatt? Also. Voll. Magst du?
Ich weiß auch nicht so viel, ich glaube, Mini weiß noch ein bisschen was. Dass es viel Ländern gibt, dass man generell halt Felder, die kommerzialisiert werden oder für Abbau verwendet werden, Rumänien. Wo eben ein ganz großes Gebiet für Goldabbau benutzt werden sollte und sich die lokale Bevölkerung halt dagegen gewehrt haben, weil sie gesagt haben, das ist die Grundlage für Ernährung. Und halt solche Projekte gibt es in ganz, ganz vielen Ländern. Und in Wien, da gibt es halt die Gemüsewerkstatt mit am Schluss Beete, wie bei Stadt. Ich weiß nicht, erst Kugeln oder so. Die einerseits halt in diesem internationalen Netzwerk Return the Fields Aktion sind und andererseits hier in Wien jetzt gerade im Moment noch Land suchen, auf dem sie selbst einen Garten gründen können. Und da steckt halt noch mehr dahinter, also halt Gemüseanbau, aber auch dort wohnen und arbeiten, wenn es möglich ist.
Nein!
Und solange aber noch kein Land zur Verfügung steht, gibt es schon Leute, die dabei sind, noch kleinere zu planen oder halt in und um mehr zu wissen, dass ich nichts Falsches erzähle, schaut am besten, es gibt öfters mal Infoabende, weil die auch gern sich freuen über Leute, die noch irgendwie mit beitragen wollen, auch ganz egal was. Und es gibt auch eine Info-Mailing-List. Und es gab lange Verhandlungen mit der Uni für Bodenkultur, die ein Gelände vielleicht hätte zur Verfügung stellen können, aber das wurde leider von der großen Baufirma, wie heißt die, Buhok oder so, in Wien.
Big? Bundesimmobiliengenossenschaft.
Ah ja, in der Bundesimmobiliengenossenschaft dann eingenommen.
Ein weiterer Aspekt, der immer wieder reinkommt, ist einfach der künstlerische, also der kreative, zu sagen, dadurch, dass ich wo einen Garten anlege, kann ich was gestalten. Dadurch, dass ich Aktionen im öffentlichen Raum mache, kann ich auch was Kreatives umsetzen. Auch so, was bei vielen Flächen dann zusammenkommt, was beim längeren Feld so ein bisschen schon entstanden ist und noch sicher sich irgendwie ausweiten wird oder zu anderen Flächen. Also zum Beispiel im 5. gab es so einen Garten, da haben wir eine Brachfläche begrünt und da waren einfach Graffitis da, die teilweise super zu dem Garten gepasst haben. Da gibt es dann ein Foto irgendwie. Musik Temporary Surface oder irgendwie Utopie ist dann mit Fragezeichen gestanden und dann siehst du halt so den kleinen Garten und die Polizei, die dort steht. Also so das Zusammenspiel aus Graffiti oder Kunst, also so Interventionen im öffentlichen Raum oder dann halt das T-Shirt von ihr, steht drauf, also posted, Identity grows out of chaos, it's the same with plants. Aber so das Ganze in einen kreativen Kontext zu setzen, sagen, wenn es einen Community-Garten gibt, dann kann ich da die Flyer gestalten oder dann kann ich dann die Beete kreativ einrahmen oder so oder dort dann halt einen Workshop machen. Also das ist für viele Leute auch eine ganz starke Motivation. Gibt es dann auch immer sehr, sehr schöne Fotos oder Dinge, die da rauskommen. Also so die Sonnenblumen, die aus einem Keller oder so Schacht halt irgendwie rauswachsen. Das ist ein sehr schönes Foto, das sehr verbreitet ist. Ich weiß allerdings nicht, ob die gewachsen sind oder ob die einfach eingesetzt wurden. Also das ist dann schwer nachvollziehbar, hat jemand einfach das Gitter aufgemacht, die reingestellt und dann zugemacht oder sind die wirklich gewachsen, weil da jemand Seedbombs rein oder Samen reingestreut hat. Wird beides geben. Situation ist gemeinschaftlich etwas zu tun. Also natürlich mit jeder Garten, mit jeder Aktion, da hängt der Community dran. Da trifft man Leute, da hat man einen gewissen Austausch. Da gibt es irgendwie ein Miteinander.
Okay, hallo. Könnt ihr mir erzählen, wie ihr dieses Spiel gemacht habt?
Ja, also im Grunde genommen besteht das Spiel aus einer Physik Engine, der Box 2D Engine, kommt genau.
Okay. Und das ist eine Open Source Engine, oder?
Genau, eine Open Source Physik Engine.
Ja.
Und der End Engine, die ist ebenfalls Open Source. Und mit der zeichnen wir alles. Und wir selber haben die quasi zusammen gefunden, damit wir hier Roll the Ball haben, indem man ein Spiel, in dem man den Ball durch einen Hindernisparcours durch Drehen des Gerätes bewegt.
Okay. Kann man das Spiel auch auf Nicht-Android- oder auf Nicht-Tablet-Plattformen spielen? Also kann man irgendwie die Neigung von dem mit der Maus irgendwie machen? Oder?
Wir haben es im Moment nur für Android-Geräte geplant, da es auf stationären Geräten wie PCs zum Beispiel nicht dasselbe Erlebnis wäre wie auf einem Mobilgerät, wo man wirklich quasi den Ball selber steuert. Und wir planen auch im Moment, dass wir es nur für Android veröffentlichen, da die Entwicklungsbedingungen für uns als Entwickler für iOS ziemlich teuer sind, weil man dafür zwangsläufig einen Mac und ein iPhone braucht und $100 an Apple überweisen muss. Und das für Windows Phone 7 ähnlich ausschaut und wir für Windows Phone 7 aber auch keine eigenen Geräte haben. Also wir haben selber alle Android-Handys.
Ja.
Und das, was hier alles liegt, das ist von der Schule zur Verfügung gestellt. Nur für die
Also auch dieses Tablet habt ihr von der Schule bekommen?
Von der Schule, da haben wir dann hier noch ein zweites liegen.
Okay, ja.
Die zwei Galaxy Nexus sind auch von der Schule. Aber wir haben halt auch eigene Geräte, an denen wir privat entwickeln und testen.
Ist das genau meins, oder?
Nein, das ist ein Nachfolger.
Okay. Darf ich fragen, wie heißt das Fach, wo ihr das gelernt habt? War das ein Schulprojekt, wo ihr gesagt bekommen habt, so macht ihr jetzt ein Spiel für Android? Oder?
Jein, also das Fach heißt, oder es ist im Rahmen des Gegenstands Projektentwicklung,
okay.
Wo wir halt ab der 4. Klasse ein unterrichtsbegleitetes Projekt machen müssen pro Klasse, also zwei Stück insgesamt, 4. und 5. und dazu noch ein Diplomprojekt, weil das Diplomprojekt jetzt noch opal ist.
Und also das war nicht eure Diplomarbeit, sondern das war nur ein unterrichtsbegleitetes Projekt.
Okay, ja, und wir haben halt gesagt, also wir sind relativ frei in dem, was wir machen. Okay. Es sollte nur ungefähr zu dem Ausbildungswert passen, den man macht. Und nachdem unser Schwerpunkt war, oder unser Ausbildungsschwerpunkt noch Medientechnik genannt wurde, waren wir halt der Meinung, ja, dass wir halt mal was Neues aufbauen wollen, nicht nur irgendein langweiliges, quasi langweiliges Desktop-PC-Spiel oder für PC-Plattformen was veröffentlichen wollen,
okay.
Sondern mal auch auf Mobilgeräte gehen.
Und dann Level schaut sehr handgerechnet aus, so mit Buntstift koloriert. Ist das Absicht oder hat das eine Geschichte?
Das ist Absicht, weil uns gefällt dieser gezeichnete Stil.
Ja.
Und ja, wir finden halt, dass das gut zu unserem Spiel passt.
Es war außerdem das Einfachste, was wir zurzeit möglich hatten.
Ja. Okay, und sehe ich das richtig? Schaut das so aus wie kariertes Papier?
Das ist ja, genau, das ist kariertes okay. Papier.
Also ihr habt wirklich die karierten Papier mit Buntstift gezeichnet?
Genau.
Die Levels liegen, glaube ich, beim Kollegen daheim.
Ja, genau.
In der Lade haben wir eingescannt, dann noch eben die Linien drüber gelegt, ja. Dass der Ball nicht einfach nur durch das Spiel durchherumrollt, sondern auch ja, der Levelverlauf vorgegeben ist. Und, ja.
Okay, dann spezielle Nerdfragen. In welcher Sprache habt ihr das programmiert und unter welcher Lizenz steht's?
Programmiert ist das Ganze in Java.
Java, ja.
Also für Android bleibt am wenigsten über. Lizenz, Patrick, haben wir uns da schon was überlegt?
Ja, lizenzmäßig, im Market kann man es kaufen. Ich habe mir das mit der Lizenz nächstes
Mal. Achso, es ist zum Kaufen.
Es ist die Free-Version, die wir jetzt haben.
Ja?
Wir planen noch eine Prompt,
okay.
Wo dann 20 Level wirklich drin sein sollten für vielleicht.
Okay. Eine das heißt, es ist kein Open-Source-Spiel, es ist eine geschlossene Lizenz. Ein
geschlossenes.
Ja. Okay, ja. Okay, dann wünsche ich euch viel auch kommerziellen Erfolg.
Okay.
Okay. Vielen Dank. Ich mache noch ein Gruppenfoto von euch, mit dem geht das.
Okay. Okay. Okay.